Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es tut mir unheimlich leid für unsere Fans, für unseren Verein, dass wir es nach einem starken Kampf über sehr viel Wochen und Monate das nicht geschafft haben, das uns zu belohnen mit der Chance, über die Relegation dann in der Bundesliga zu bleiben. Unheimliche Leere heute nach dem Resultat.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Das war Uwe Rösle, Trainer vom Absteiger Fortuna Düsseldorf. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 278. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Und ja, Fortuna Düsseldorf hat es nicht geschafft, sich für die Relegation zu qualifizieren. Das war Werder Bremen vorbehalten. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und nicht nur darüber sprechen wir. Heute gibt es eine ganze Reihe von Ankündigungen. Also schneid euch fest, ich versuche da möglichst schnell durchzukommen. Zuerst möchte ich mich bedanken bei Wolle, bei Björn, bei dem Irren aus Kreuzberg, bei T. Pauli S04, bei Snarifi, bei Axel, bei Manhattan, bei Luise K., bei Andi aus Erfurt, bei Denkbonus, bei Werderwurst und bei Lars. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Sie sind ein Teil der vielen Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Und deshalb kann ich das hier als Hauptberuf machen, so wie ich es hier tue. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch danke an alle, die unter kiosk.rasenfunk.de immer wieder Dinge bestellen und uns auf diesem Weg unterstützen. Dann habe ich wieder Empfehlungen, die ich aussprechen möchte. Und die mir so wichtig sind, dass ich sie an den Anfang des Podcasts packe. Ich möchte euch zwei Dinge empfehlen, die vielleicht sogar lose miteinander zusammenhängen. Zum einen einen sehr guten Podcast, eine Podcast-Reihe vom BR, vom Bayerischen Rundfunk. Der Mörder und meine Cousine. Das sind 7 Folgen von Burchard Dabinus und Tatjana Tamerus. Da geht es um sexualisierte Gewalt, es geht um Gewalt gegen Frauen und vor allem um systemische Fehler. Warum kommt das eigentlich vor, dass jeden dritten Tag wird eine Frau in einer sogenannten Beziehungstat umgebracht? Warum passiert das in Deutschland? Was kann man dagegen tun? Und sind das wirklich alles nur Einzelfälle? Das ist ein sehr, sehr spannender Einzelfall, der aber einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Überbau beleuchtet. Und deshalb möchte ich euch diese 7 Folgen Der Mörder und meine Cousine sehr empfehlen. Und dann ist in der letzten Woche noch eine andere Recherche erschienen von Christian Hoch und Yannick Schneider. Auf sportschau.de haben sie über sexualisierte Gewalt in Fußballstadien berichtet. Auch da interessante neue Erkenntnisse, auch nochmal einiges vielleicht schon Bekanntes, gerade wenn ihr das Früff-Gespräch dazu gehört habt. Die Früff-Sendung hatte ich damals auch empfohlen, auch sehr wichtig und vor allem auch die Unterscheidung von Gewalt und sexualisierter Gewalt. Das ist wichtig, da nochmal hinzugucken, denn da haben wir es eben dann auch oft mit ungleichen Kräfteverhältnissen zu tun und mit einem, wenn ihr mich fragt, doch systematisch blindem Fleck in der Gesellschaft. Also diese beiden Dinge möchte ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich noch weitere Ankündigungen zu machen. Die Royal Threads, die eigentlich keine Royal Threads sind, sind offen. Das heißt, es wird ja keinen großen Rasenfunk Royal geben, aber eine Saisonrückblicksendung. Wenn ihr da Fragen an uns habt, dann könnt ihr die unter mitmachen.rasenfunk.de stellen. Einmal zu den Vereinen und einmal werden wir den Teil, wo ihr Fragen an den Rasenfunk stellen könnt, den werden Frank und ich so machen wie normalerweise im Royal. Ein paar von euch hatten danach gefragt und dann dachten wir, naja, das kriegen wir ja auf jeden Fall unter. Und neben dem, was ihr eben unter mitmachen.rasenfunk.de machen könnt, kommen wir jetzt eigentlich zur Sendung. Und die ist wieder zweigeteilt, so wie auch schon in den letzten Wochen. Der erste Teil ist diesmal allerdings ein bisschen kürzer. Ihr hört jetzt gleich ein Gespräch zwischen mir und Darius Kamper, ehemaligen Bundesliga-Torhüter, dürfte ja dem einen oder anderen und der einen oder anderen von euch noch vertraut sein. Mit ihm habe ich gesprochen über victoryovercorona.org. Um was genau es da geht, das erfahrt ihr gleich in unserem kurzen Gespräch dazu. Und danach folgt dann die Spieltagsbesprechung dieses 34. Spieltags mit Markus Bark und mit Christoph Fetzer. Ich wünsche euch viel Spaß bei den anstehenden Stunden. Ich hoffe, dass ich alles in einer annehmbaren Tonqualität retten konnte. Ihr werdet hören, irgendwann gab es technische Probleme und allein die Abendsession zum Spieltag, ich gucke gerade, naja, das sind jetzt 3,5, fast 4 Stunden, die wir daran aufgenommen haben. Und noch ist nicht alles zusammengebastelt. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen haben, wenn ihr am Ende dieser Folge angekommen seid, an der ich dann auch nochmal zwei weitere Podcast-Empfehlungen habe. Jetzt geht's los mit Rasenfunk-Schlusskonferenz 278. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bei mir begrüße ich jetzt Darius Kamper, ehemaliger Profitorhüter, unter anderem beim 1. FC Nürnberg, bei Borussia Mönchengladbach und der Spielvereinigung Unterhaching hinten raus. Nochmal hallo Darius.
Hallo.
Wir haben ja im Rasenfunk in der Vergangenheit häufiger Schwerpunkte gelegt auf den Umgang des Fußballs mit Corona und da hat ein gemeinsamer Freund, möchte ich sagen, uns beide zueinander geführt. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was hast du als ehemaliger Bundesliga-Profi mit Corona am Hut?
Ja, ich habe vor einigen Wochen eine Initiative gegründet mit dem Namen Victory over Corona, also der Sieg über Corona. Warum habe ich das gemacht? Weil mich die Berichterstattung in der Presse wahnsinnig gestört hat. Also ich hatte den Eindruck eines Überbietungswettbewerbs, was jetzt beispielsweise Opferzahlen angeht und solche Dinge, und das sehr einseitig berichtet wird, also sehr negativ. Ist ja klar, es sterben Menschen, das ist dann die eine Seite, aber auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen, die gesund werden, Menschen, die die Herausforderung annehmen, tolle Geschichten, und deswegen habe ich halt eben gesagt, ich präsentiere das halt eben.
Aber hat das noch irgendwie einen Bezug zu deiner Profikarriere? Was machst du denn jetzt aktuell sonst so gerade? Das wird ja wahrscheinlich nicht jede Hörerin und jeder Hörer wissen.
Also es gibt keinen direkten Bezug. Ich bin ein Unternehmer in München seit 2013. Ich bin natürlich auch irgendwo indirekt betroffen, was das Ganze angeht, auch umsatztechnisch, das ist ganz klar. Aber ich habe mich dazu entschlossen, die Initiative völlig losgelöst von meinem beruflichen Umfeld hier darzustellen.
Genau, und jetzt kann man eben auf victoryovercorona.org kann man dann eben positive Meldungen zu Corona sehen. Wann kam denn die Idee auf? Ich würde jetzt mal vermuten, in der Phase, in der wir alle schlecht drauf waren, das war dann irgendwann in der Zeit, wo man nicht genau wusste, wie schlimm die erste Welle Deutschland treffen würde.
Genau so war es. Das war Ende März. Da habe ich mich halt eben entschlossen, irgendwie was dagegen zu unternehmen, weil ich mich selber wahnsinnig schlecht gefühlt habe. Ich hatte zum Teil auch, muss ich gestehen, auch Angst, aber den Menschen in meinem Umfeld ging es genauso. Und da habe ich halt eben angefangen, Dinge zu recherchieren, mich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und habe halt eben festgestellt, dass es wahnsinnig tolle und interessante und positive Nachrichten um Corona gibt.
Beim Wort Recherchieren und Corona, da gehen alle Alarmglocken an. Das liegt aber nicht an dir, sondern das liegt an der Art und Weise, wie sich manche andere Leute informieren. Was meinst du denn, wenn du sagst, du hast recherchiert? Was sind denn dann so Quellen, die ihr verwendet für Dinge, die ihr dort postet?
Also ist natürlich hier die Johns Hopkins University, RKI, WHO, das sind die erstmal die Zahlen für Statistik, da gibt es noch andere Seiten, aber auch generell im Internet. Es gibt wirklich positive Nachrichten. Also ein Beispiel, es gibt eine Dame, Maria Branias, die ist 113 Jahre alt, die hat Corona gehabt und hat wirklich gekämpft, und die hat Corona besiegt, und das findet man schon irgendwo im Internet. Aber es ist halt bei Google auf Seite 87. Oder wir haben den Juan Manuel Ballestero, der in Portugal lebt, ein Argentinier, und der hatte Angst um seine Eltern in Argentinien, und er konnte aber nicht nach Argentinien. Es gab keine Flüge, er konnte da nicht hin, und hat verzweifelt versucht, irgendwie zu seinen Eltern noch zu kommen, mit der Hoffnung, sie einmal noch in seinem Leben zu sehen. Und dann hat er sich einfach entschlossen, in sein Segelboot einzusteigen, irgendeine kleine Nussschale mit 8 Metern, und ist von Portugal nach Argentinien. Und das sind fantastische Geschichten. Und ich finde, diese Geschichten sind es wert, auch den Menschen hier zu zeigen.
Jetzt passiert ja aber heutzutage sehr selten etwas aus uneigennützigen Motiven. Du sagst auf der Webseite, dass du alles selbst zahlst, dass du damit keine finanziellen Interessen verfolgst. Was ist denn dann der Antrieb für dich, das zu machen? Da musste ja einiges auch in Vorleistung gehen. Ist ja auch viel, viel Arbeit, die du da jetzt reinsteckst.
Selbstverständlich ist es viel Arbeit, aber die Grundmotivation war die erstmal, also ich habe gemerkt, mir tut es wahnsinnig gut. Also mir tut es wahnsinnig gut, ich bekomme so einen Hoffnungsblick wieder in die Zukunft und ich glaube da auch wieder dran, dass Dinge wieder passieren werden. Und ich habe damit auch irgendwo mein Umfeld infiziert, das ist das Nächste. Und das Ziel war einfach
schwierige Wortwahl.
Ja, aber positiv infiziert. Ja. Also, dass die dann auch gemerkt haben, okay, wir sind in einer schwierigen Situation. Und ich beobachte das bei meinen Kindern mit 10 und 12, für die war das auch eine wahnsinnig schwierige Zeit. Auch keine Schule, am Anfang hört sich das toll an, aber man trifft keine Freunde und so. Und die lernen im Endeffekt jetzt im Moment, man kann auch in einer Krisensituation, man muss nicht aufgeben, man kann sich aufrichten, man kann aufstehen, man kann gegen eine Krise ankämpfen und vor allem auch, man kann an einer Krise wachsen. Und ich mache das wirklich hier mit eigenen finanziellen Mitteln. Ich habe hier ein Budget zur Verfügung gestellt, aber das ist halt eben mein Beitrag, den Menschen etwas zurückzugeben. Ich hatte ja das Glück, 16 Jahre lang professionell Fußball zu spielen. Mhm. Ich bin, in einer komfortablen Situation und das ist halt eben mein kleiner Beitrag.
Das ist dein kleiner Beitrag. Jetzt hat sich aber auch die Situation ein bisschen gedreht. Also ich würde dir völlig zustimmen, rund um die erste, in Anführungszeichen, Welle mit den ersten Beschränkungen in Deutschland, da wusste man nicht, wie schlimm würde das jetzt werden. Man hat sehr, sehr negative Bilder gesehen aus Bergamo, aus New York. Also es war auch wirklich anstrengend, Nachrichten zu konsumieren. Jetzt habe ich das Gefühl, aktuell sind wir aber in einer anderen Situation. Meine persönliche Meinung ist gerade, dass es vielleicht viele Leute gerade auch ein bisschen zu locker sehen und so tun, als wäre jetzt diese Pandemie schon vorbei und sich vielleicht auch gar nicht so sehr an die Regeln halten, die halt immer noch geboten sind. Ich merke es auch an mir selber, dass ich jetzt manchmal schon so einfache Dinge wie die Maske dann einfach vergesse, wenn ich irgendwo hingehe. Wäre jetzt nicht vielleicht auch dann die Zeit, da dann das Signal zu setzen, das kann man ja auch positiv besetzen, ja, also wir haben ja jetzt schon den ersten Schritt geschafft, aber es geht ja jetzt weiter.
Definitiv, aber das ist ja auch ein Teil der Kampagne. Wir haben immer von Anfang an gesagt, bitte haltet Abstand, bitte wascht euch die Hände, setzt die Maske auf. Also das haben wir immer parallel dazu gesagt. Warum? Weil wenn wir das alles so in der Form umsetzen, für mich ist das natürlich logisch, ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung viel, viel geringer und somit vernichten wir das Virus, weil wir ihm halt eben keinen Nährboden geben. Und hier auch weiterhin der Aufruf von meiner Seite, dass das Ganze auch einzuhalten. Ich weiß, dass wir jetzt so ein bisschen in dieser Situation sind. Ja, wir sind schon eigentlich drüber, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass wir uns auch weiterhin an die Maßnahmen halten müssen.
Hast du die Corona-Warn-App installiert?
Selbstverständlich habe ich die Corona-Warn-App installiert auf allen meinen Geräten.
Wie hast du denn jetzt dann als ehemaliger Bundesliga-Profi den Restart der Liga erlebt und findest du, dass das jetzt alles so gelaufen ist, wie man sich das vorher gewünscht hat, jetzt auch eben aus deinem Blickwinkel auf diese ganze Sache? Du bist ja eben nicht mehr als Profi betroffen, sondern guckst da drauf, hast aber sicherlich noch viele Kontakte in den Bundesliga-Fußball hinein. Wie würdest du jetzt rückblickend dann den Restart der Liga bewerten?
Also man hat hier ein Konzept entwickelt, was wirklich sehr gut ausgeklügelt gewesen ist. Primär geht es ja auch darum, die Spieler sind auch Menschen, diese zu schützen. Das hat man weitestgehend versucht, auch hier diese Aufgabe zu bewältigen. Sicherlich sind auch hier und da Fehler gemacht worden. Da, ich meine, das war ja klar, dass das nicht alles so hundertprozentig so laufen wird. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es weitestgehend auch gelungen ist. Und vor allem, wir sind in einer Situation, dass ich habe immer wieder auch betont, Fußball ist irgendwo auch Hoffnung, Fußball ist Emotion und das hat uns so ein bisschen allen Fußballfans ein bisschen Normalität wieder in unsere Wohnzimmer gebracht.
Ich glaube, Christian Seifert hätte das jetzt sehr gerne gehört, was du gerade gesagt hast. Wer weiß, vielleicht spielt es ihm jemand aus der DFL hinzu. Wie sind denn bisher so die Reaktionen, die du bekommst? Also du bist sehr viel in Medien unterwegs, hast jetzt schon sehr vielen verschiedenen Leuten das Projekt vorgestellt und die Webseite, ja, es ist ja eine Webseite, um die es hier geht und die angehängten Social-Media-Kanäle. Was sind so die Reaktionen, die du bekommst?
Also ich habe jetzt bis jetzt nichts Negatives in all den Wochen, die wir es machen, gehört. Im Gegenteil, viele Menschen finden es gut, viele Menschen unterstützen das. Es gibt auch Menschen, die mir Nachrichten zukommen lassen, was interessant wäre, auch zu präsentieren. Das hilft mir und meinem Team natürlich hier in der Recherche. Also und herzergreifend ist, wenn Menschen mir eine E-Mail schicken und mir berichten, wie sehr sie das auch unterstützt hat in der schweren Situation und es ihnen auch irgendwo einen Kick gegeben hat, weiterzumachen. Hier, wir präsentieren ja im Endeffekt mit diesen Nachrichten das Ziel ja sehr folgendes. Also Mut, Hoffnung und Zuversicht wollen wir vermitteln. Warum? Damit die Menschen quasi so ein bisschen ihre innere Einstellung ändern und am Ende halt eben hier eine positive Aufbruchsstimmung entsteht. Und wenn das wirklich punktuell hier und da passiert, bin ich wirklich sehr zufrieden.
Und ich denke, die Frage werden sich jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch stellen. Du hast gesagt, du bist Unternehmer. Normalerweise ist der Rasenfunk werbefrei. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten Werbung für dich. Sag uns denn, was machst du denn unternehmenstätig? Hat es irgendwas auch mit dem zu tun, was du jetzt hier machst? Also eben dann eher positive Energie zu verbreiten, in Kontakt mit Menschen zu treten. Womit verdienst du denn sonst gerade dein Geld?
Also ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich werde es so kurz halten wie möglich, weil ich diese zwei Dinge nicht hier vermischen möchte. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, ja, er macht es nur oder so. Es ist wirklich aus freien Stücken. Das ist hier mein Herz, meine Leidenschaft, das hier zu machen. Ich habe, wie gesagt, seit 2013 ein Unternehmen in München, nennen wir das mal in der Form Finanzberatung. Aber mehr möchte ich wirklich dazu nicht sagen. Ich möchte das Projekt hier in den Vordergrund stellen. Das hat wirklich nichts mit meinem Tätigkeit als Unternehmer zu tun.
Okay, genau, das reicht ja dann auch schon als Info, aber wenn es eben so gewesen wäre, dass du gesagt hättest, ja, ich betreibe ansonsten einen Nachrichtensender für gute Nachrichten, dann, weißt du, dann hätte es einen
Bezug gegeben. Ja, leider, leider.
Deswegen habe ich die Frage nicht gestellt.
Okay. Ja, aber kannst du auch ruhig rauslassen, also kannst du auch ruhig rausschneiden.
Nee, im Rasenfunk wird in der Regel nicht geschnitten, das ist alles gut. Die Hörerinnen und Hörer finden genau das, glaube ich, ganz gut daran. Hast du denn diese sehr positive Einstellung, also ich wünschte, ich hätte die auch immer gehabt in den letzten Wochen. Kann man das auch so ein bisschen jetzt rückübertragen auf deine Karriere? Du hattest ja, ohne dass wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen, aber lange Zeit hinter Andreas Köpke zum Beispiel beim Club, dann aber Stammtorhüter geworden, sehr erfolgreich und bist ja dann auch deinen Weg durch den Fußball gegangen, aber da hätte es auch quasi geradlinige Karrieren gegeben. War das eine Eigenschaft, die du schon immer hattest oder hat sich das auch so ein bisschen rausgebildet jetzt in den letzten Jahren?
Ja, also ich glaube schon, dass man irgendwo so eine bestimmte Charaktereigenschaft haben muss, um dem in diesem, ich will es jetzt nicht zu negativ darstellen, aber man sagt ja oftmals oder hört man oft was, Haifischbecken Bundesliga bestehen zu können oder halt eben Profifußball. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Niederlagen in meinem Leben gehabt. Also jetzt nicht nur sportliche, sondern andere Dinge, wo ich dann auch kritisiert worden bin, zum Teil berechtigt natürlich, zum Teil unberechtigt, wo Dinge dann aus dem Umfeld dann präsentiert worden sind, die überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun haben, wo mich Leute dann auch angegangen sind, Fans, die einen auspfeifen oder bespucken, weil man halt eben mal einen Fehler gemacht hat. Ich habe auch mal vielleicht mal an mir selbst gezweifelt. Es gab mal hier und da mal eine Situation, wo man sagt, naja, bin ich wirklich gut genug für dieses Geschäft und es gab viele negative Dinge, aber ich habe immer wieder es geschafft, aus diesem Loch rauszukommen. Wie habe ich das gemacht? Indem ich quasi eine Zukunft entwickelt habe, indem ich nach vorne geschaut habe, indem ich an mich selber geglaubt habe. Das hat mir immer geholfen und genau das Gleiche übernehme ich, also das übernehme ich für die Kampagne.
Das ergibt schon alles sehr gut Sinn. Jetzt habe ich ja vorhin schon deine deutschen Fußballstationen fast alle genannt. Wir haben mit Haching gerade eine Mannschaft, die liegt im Mittelfeld der dritten Liga. Wir haben mit dem ersten FC Nürnberg eine Mannschaft. Uiuiui. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden wir schon wissen, ob das jetzt der Relegationsplatz wurde oder ob man sich da noch retten konnte. Und dann haben wir mit Borussia Mönchengladbach noch eine Mannschaft, die um die Champions League gekämpft hat zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Wir zwei wissen noch nicht, was passiert sein wird. Wie verfolgst du dieses Bundesliga-Wochenende? Hängst du bei allen Vereinen? Du schläfst wahrscheinlich in Bettwäsche von allen drei Vereinen, oder?
Also ich muss gestehen, dass mein Sohn, der ist Gladbach-Fan und schon immer gewesen, obwohl er gar nicht, er war noch ganz klein, der wusste gar nicht, dass ich in Gladbach, dass ich überhaupt Fußball gespielt habe und dass ich weiß nicht, woher das kommt. Also es kommt weder von den Großeltern noch von mir. Ich habe keine Ahnung, der ist halt einfach Gladbach-Fan. Ich finde es fantastisch. Dann hat er irgendwann mal erfahren, dass der Papa auch mal in Gladbach gespielt hat. Da waren natürlich die Augen riesig groß. Aber ich freue mich grundsätzlich über die fantastische Entwicklung bei der Borussia. Sind tolle Menschen am Werk. Da ist Kontinuität da, diese Nachhaltigkeit. Und das ist wirklich super aufgebaut worden. Jetzt noch mal ein bisschen aus der Ferne. Ich habe hier und da mal ein bisschen Kontakt. Die waren ja auch wieder im Sommer hier im Raum München gewesen, wo ich die Möglichkeit hatte, mit einigen da wieder rund um den Verein zu sprechen. Ja, beim ersten FC Nürnberg, da sehe ich das Positive in der Zukunft. Da werden noch viele tolle Dinge passieren und wünsche natürlich dem Club alles Gute, genauso wie bei der Spielvereinigung Unterhaching. Die sind auch dabei, sehr tolle Dinge aufzubauen. Ich habe jetzt mich auch mit dem Präsidenten Manni Schwabel zweimal hier getroffen und mit dem Verein bin ich da sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
Mhm. Also wir kennen uns noch nicht lange, Darius. Du hast mir im allerersten Telefonat sofort das Du angeboten. Ich würde sagen, wir haben jetzt vielleicht 20 Minuten miteinander gesprochen. Meine These, wenn du sagst, beim 1. FC Nürnberg sehe ich das Positive in der Zukunft, dann ist das das Kritischste was und das Negativste, was über deine Lippen kommen kann. So schätze ich das ein. Du musst nichts dazu sagen.
Ich sage schon gerne was dazu. Klar befindet sich der erste FC Nürnberg in einer schwierigen Situation. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die finanzielle Lage. Man ist eingeschränkt, was für Aktivitäten angeht. Aber ich bin ja ein Optimist. Und wenn ich sehe, dass hier ein Zweitligist mit über 30.000 Zuschauern im Schnitt in jeden Spieltag normalerweise geht, also das war ja vor der Corona-Zeit, da ist eine wahnsinnige Substanz da und es geht dann am Ende nicht nur um das Geld. Klar spielt Geld irgendwo eine tragende Rolle im Fußball, aber diese Fankultur, ich glaube, da kann man auch, wenn wirklich mal so eine Erfolgsserie sich einschleichen sollte, da können die Fans dann wirklich eine Mannschaft über viele Spieltage tragen und dazu beitragen, dass das wirklich in eine tolle Richtung geht.
Also, wenn das mit der Finanzberatung nichts wirst, dann kannst du Motivationstrainer werden. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Victoryovercorona.org ist die Seite, ist auch auf Twitter, Instagram und Facebook vertreten. Ich denke, die Rasenfunkhörerinnen und Hörer werden sich ihren Eindruck verschaffen. Ich danke dir ganz herzlich, Darius, für deine Zeit und für deinen Optimismus. Das ist bemerkenswert in diesen Zeiten. Den hätte ich auch gerne an mancher Stelle. Danke dir für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank und noch abschließend ein Satz von meiner Seite. Ich kann natürlich diesen Kampf führen, aber ich kann ihn nicht alleine führen. Alle Menschen sind natürlich hier eingeladen, dem Ganzen zu folgen, hier das zu kommentieren, das zu liken, dass wir eben diese positiven Botschaften weiterhin verbreiten. Dafür bedanke ich mich schon mal herzlich vorab. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Danke dir. Gute Zeit dir. Alles Gute. Du wirst auch eine ganz tolle Zukunft haben. Das spüre ich.
Okay, alles gut. Klar, herzlichen Dank. Dir Ciao. Auch alles Gute. Tschüss, tschüss.
Das war Darius Kamper und wir kommen jetzt zu unserer Spieltagsbesprechung dieses 34. Bundesliga-Spieltags der Saison 2019-2020. Kaum zu fassen, wir haben diesen 34. Spieltag erreicht. Ich bin froh, eine illustre Runde bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Markus Bark. Ihr alle wisst, dass er einer der Gäste in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 1 war, also exakt vor 277 Folgen. Er ist freier Sportjournalist und als @artus69 auf Twitter unterwegs. Hallo Markus.
Hallo Max. Und ich muss sagen, wenn du alle sagst, dann stimmt das nicht so ganz, weil das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnert, dass ich in der ersten Folge zu Gast war. Aber schön.
Das gibt's ja nicht. Doch, du bist Rasenfunk-Geschichte, Markus. Das waren damals noch krassere Zeiten als heute. Aber auch tontechnisch. Also ich freue mich sehr, dass du dem Rasenfunk treu geblieben bist und ich freue mich auch sehr, Christoph Fetzer hier begrüßen zu dürfen, ebenfalls freier Sportjournalist als @fetzi6 auf Twitter. Wir haben heute hier die Leute, die sich die Nummer noch hinter das Twitter-Handle kleben, so früh wie früher Sum41. Hallo Christoph, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Hey, servus, freut mich.
So, wir wollen diese Saison beschließen und dicht machen. Wir werden heute nicht so in die taktischen Details reingehen, weil ganz im Ernst, liebe Hörerinnen und Hörer, wen interessiert das nach einem 34. Spieltag, sondern wir wollen mal so ein bisschen den größeren Bogen aufmachen und unsere Eindrücke dieses Spieltags schildern. Und da gab es ein Spiel, das thront über allen anderen. Das tat es schon vor Anpfiff, aber das, was dann geschehen ist in den 90 plus x Minuten, das hat dann noch sein weiteres dazu getan. Osako, Rashica, Füllkrug und dann stand es 3:0 nach 29 Minuten für Werder Bremen. Ja, das Werder Bremen, das zu Hause keine Tore schießt. Und dann kamen noch Klaassen, Osako, Drexler und Sargent und das passierte in Halbzeit 2. Und so ist der Endstand dann in Bremen, Werder Bremen 6, 1. FC Köln 1. Markus, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Was war da los in Bremen?
Ja, wie es der Zufall ergeben hat, habe ich irgendwie gestern Morgen, als ich wach geworden bin, eine Nachricht von einem Kollegen von der Sportschau gelesen, dass ein anderer Kollege krank geworden ist und ich doch jetzt bitte in meinem sowieso schon Dienst, den ich hatte, das Spiel Bremen gegen Köln dann tickere. Das heißt, ich habe das dann gesehen und war dann auch wirklich gespannt, ob das, was die Fans des FC vorhergesagt haben, nämlich, dass die sich da richtig ein abholen, denn passiert. Und ich hatte nämlich gedacht eigentlich, dass das nicht passiert, dass die vielleicht verlieren, aber so 2-1 oder so, weil die Bremer waren ja zu Hause wirklich super harmlos, super schwach und die nervlich ist die Situation ja außergewöhnlich. Und jetzt kann man ja, da der Ticker zwar nur eine Woche online sein darf, aber das kann man ja immerhin jetzt noch nachlesen. Ich glaube, ich hatte 2 Minuten vor dem 1-0 dann auch geschrieben. Also hier ist nichts davon zu merken, dass die Kölner sich hier irgendwie früh aufgeben oder so, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn Trainer 4-0 verlieren und dann sagen, ja, wir sind ganz gut reingekommen und sprechen dann über, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Aber ich fand das bei den Kölnern wirklich anfangs noch recht ordentlich und auch nicht so, dass du denkst, die leisten da keine Gegenwehr. Und dann kam diese, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, wie viele Minuten waren das zwischen 1-0 und 3-0? Das war auf jeden Fall sehr...
22., 27., 29.
Ja, und das geht dann manchmal halt so dahin. Ja, so ein 1-0 kannst du noch kriegen. Das war natürlich auch sehr, sehr gut gemacht von Osako. Mhm. Das 2-0 darf natürlich erstmal Leistner im Zweikampf, ist schon haarsträubend. Und dann, wir wollen ja wahrscheinlich nicht über einzelne Personen sprechen, aber über Timo Horn müsste man, glaube ich, mal ein paar Minuten irgendwann mal sprechen. Der hat ja etliche Fehler diese Saison gemacht und das 2-0, tut mir leid, aber das darfst du als Bundesliga-Torwart nicht reinkriegen. Und dann ist es natürlich, wenn es für einen nichts mehr geht, außer du hörst die ganze Woche, wir wollen uns gut verkaufen, dann wird es schwierig und dann geht's halt dahin. Und sie hatten... Ich will jetzt nicht von einer guten Phase sprechen, aber nach dem Ehrentreffer war es eine... Nee, Moment, wann ist... Ja, doch, das war es...
3-1.
Haben die das Tor gemacht? Ja, 3-1, ne?
Genau. Nee, Entschuldigung. Nein. Völlig falsch. Nach dem 3-0 hatten sie die bessere Phase und dann fielen ja noch 4-0, 5-0 und dann erst genau. Das 5-1. Entschuldigung.
Tor gemacht und da hatten sie noch mal so 2 Minuten, wo du gemerkt hast, okay, sie wollen jetzt... glaube ich, noch ein Tor, also wollen noch ein Tor machen, damit sie diese Schmach nicht haben, dass sie Werder den Sieg mit 4 Toren Unterschied, was ja für die wichtig war. Ja, und dann kriegen sie das 6-1 und letztlich ist es dann in Gänze eine peinliche Vorstellung, aber ich würde nicht sagen, dass sie da anfangs, also Modest wäre sicherlich nicht vor dem Spiel so aus dem Bus gestiegen und hätte sich feiern lassen.
Christoph, wie ordnet man das jetzt ein? Man merkt schon, der Max kriegt schon nicht mal mehr die Frage hin. Aber das zeigt vielleicht, wie sprachlos sich dieses Spiel hinterlassen hat. Und ich finde es auch so schwierig, es zu bewerten. Also weil es hat erstmal die kurzfristige Auswirkung. Werder Bremen rettet sich auf den Relegationsplatz und wird gegen den 1. FC Heidenheim spielen. Da können wir ja gleich noch kurz drüber sprechen. Und gleichzeitig war es aber halt ein singuläres Ereignis, wo eben Ja, das hat ja gerade Markus gut beschrieben, da halt auch einfach sehr früh dann eine 3-0-Führung stand und dann erstmal der Puls runtergeht und du in einer Art und Weise Fußball spielen kannst, wie du es ja eigentlich die ganze Saison kaum hinbekommen konntest, vor allem ja auch in dem Personal. Also, was glaubst du, wie hoch sollten wir das jetzt hängen, dieses 6-1 von Werder?
Ja, also man muss ja erstmal sagen, dass Köln vorher auch nicht so besonders toll in Form war. Das war das 10. sieglose Spiel hintereinander. Also die hatten einfach keine gute Phase. Und sie hatten zwischendrin diese Top-Phase mit 8 Siegen aus 10 Spielen und seitdem haben sie halt nicht mehr gewonnen. Und ich glaube schon, dass ich dann halt, also ich habe das auch öfter gehabt in der Saison, dass ich gesagt habe, okay, der Start war ganz gut von einer Mannschaft und die geht halt dann unter. Gerade so, glaube ich, wenn es für dich tatsächlich um nichts mehr geht, und du gehst dann in Rückstand, dann irgendwann schaltest du halt automatisch, glaube ich, einen Gang zurück. Und dann fand ich es aber schon faszinierend, wie viel Platz halt Werder Bremen bekommen hat. Also Markus hat ja jetzt schon das Tor von Rashica angesprochen, das 2-0. Tatsächlich darfst du dich natürlich nicht so auswackeln lassen am 16-Meter-Raum. Da waren ja sogar 2 Gegenspieler da. Und dann kriegt Horn das durch die Beine. Du hast dann auch die Flanke da aus dem Halbfeld von Friedl, die auch nicht ganz optimal verteidigt war, zum 3-0 auf Füllkrug. Klar, war das eine gute Flanke, aber irgendwie die Defensivleistung von Köln war überhaupt nicht gut. Und teilweise hast du dann auch so dieses eine Tor, als Rashica durchgeht, dann im Pfosten schießt und Klaassen drückt ihn dann drüber. Da darf Rashica halt von der Mittellinie bis fast zum 16-Meter-Raum gehen. Und da kann halt eine Rakete wie Rashica dann auch mal Tempo aufnehmen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich halt da viele Selbstvertrauen geholt haben. Hm. Also auch in der Offensive vor allem, ne, mit Osako und natürlich mit Rashica. Füllkrug tut ihnen sicherlich gut in Bremen jetzt, dass er wieder da ist. Und zu hoch würde ich jetzt dieses 6-1 nicht bewerten. Aber klar geht jetzt Werder halt, wenn wir schon auf die Relegation schauen, mit einem positiven Erlebnis rein. Ja, und Heidenheim hat das letzte Spiel verloren. Also eigentlich hat Werder jetzt den Schwung, ja, dass sie sich verbessert haben auf den Relegationsplatz und halt gesehen haben, okay, wir können 6 Tore machen gegen den Bundesligisten. Insofern psychologisch sicherlich schon wichtig für Werder.
Markus, auf was kann sich denn da Werder freuen? Du hattest ja die Ehre, auch Heidenheim heute begutachten zu dürfen. Das sind jetzt noch ganz frische Eindrücke, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns Markus uns schildert.
Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich noch nicht lange wieder zu Hause. Und zu dem 6-1 gestern hat, also der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, hat dann auch gesagt, jetzt ist Relegation zwar andere Spiele, da zählt weder ein 0-3 noch ein 6-1. Und das denke ich, damit liegt er auch ganz richtig. Und Marc Schnatterer, der hat dann hinterher auch, der hat sich fast so ein bisschen entschuldigt bei den Fans für die Leistung und sagte dann aber auch, letztlich wird das dann keine Auswirkung haben. Also das war, ich wüsste nicht, dass ich Heidenheim schon mal im Stadion gesehen habe. Ich glaube, das war das erste Mal. Und du hast also von Anfang an gesehen, dass die Bielefelder wirklich ernst machen. Fand ich ziemlich beeindruckend, weil wir haben ja gestern Mannschaften in der Bundesliga gesehen, denen man deutlich angemerkt hat, dass es für sie um nichts mehr geht. Die Bielefelder haben richtig gut Fußball gespielt, mit vollem Einsatz Fußball gespielt. Und die Heidenheimer haben das dann nach dem 3-0 auch eingesehen, dass da, also die hätten auch eigentlich sagen können, komm, lass uns hier abpfeifen, wir gucken uns das HSV-Spiel an. Wir werden hier sowieso nichts mehr machen. Zur Pause hat er ja dreimal gewechselt, ist Schnatterer unter anderem reingekommen, hat das System nochmal umgestellt auf 4-4-2. Vorher hat er so ein 4-3-3 versucht, das klappte aber alles hinten, war aber kein Problem des Systems eigentlich, weil die Pässe in die Spitze, die waren zögerlich, die waren unpräzise. Also du hast richtig gemerkt, wie die mit der Situation nicht klarkamen. Und ich hatte bei Twitter auch geschrieben, wenn diese psychologische Situation nicht wäre, dann würde ich Heidenheim überhaupt keine Chance einräumen. Aber das ist halt, finde ich, häufig ja so, wenn du, Heidenheim hatte ja heute schon was zu verlieren. Ja, du hast den Punkt vor dem HSV, du spielst gegen eine Mannschaft, wo alle sagen, für die geht's um nichts mehr. Aber wenn man jetzt auch mal gestern Düsseldorf, Berlin und so, das ist halt auch immer ein Trugschluss. Ne? Also so wie bei Köln läuft es halt auch nicht immer. Ne? Und jetzt gegen Bremen hat Heidenheim erstmal nicht zu verlieren. Ganz im Gegenteil, durch die Ergebnisse jetzt am letzten Spieltag sind sie da klarer Außenseiter. Aber das kann ja nur gut tun, weil vielleicht schaffen sie es ja dann auch mal Bremen in der Defensive zu fordern. Das haben die Kölner ja gestern überhaupt nicht geschafft. Zumindest nicht mal über ein paar Minuten. Und ja, mir ist jetzt bei bei Heidenheim der Dorsch, das ist der Dreh- und Angelpunkt da im Spiel. Der hat in der ersten Halbzeit hat er klar auf der Sechs gespielt als einziger Sechser. Hat sich dann immer zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, um das Spiel aufzubauen, hat Ball gut verteilt, das war völlig in Ordnung. Zweite Halbzeit hat Schmidt ihn dann vorgeschoben. Da sollte er dann auch mit dem Anlaufen, weil er auch ganz gutes Tempo hat und so. Aber wie gesagt, dann fiel das 3-0 und dann war es zu Ende. Und die anderen Spieler, ja, wie gesagt, die habe ich jetzt einmal über 90 Minuten im Stadion gesehen. Da maße ich mir jetzt auch nichts an. Aber ich glaube einfach mal dem Schmidt und dem, was ich sonst so im Fernsehen gesehen habe. Und da sagten die, das war, also Schmidt hat in der PK gesagt, wir haben jetzt 5-6 Mal schwach gespielt in der Saison, aber die Saison hat halt 34 Spieltage, wir haben 55 Punkte und deshalb brauchen wir auch jetzt niemand sagen, dass wir unverdienter stehen. Und Schnatterer hat ja auch recht, wenn er sagt, wir haben zweimal den HSV geschlagen, deshalb stehen wir auch zu Recht vor denen. Und da ist ja auch nichts gegen zu argumentieren.
Musste doch sagen, dass Heidenheim jetzt halt wieder in der Relegation diese Underdog-Rolle hat. Ne? Also heute waren sie ja wirklich der Gejagte als Dritter vor dem Spieltag. HSV hat die Möglichkeit nicht genutzt, vorbeizuziehen. Aber ja, wenn du halt so ja aus so einer Kleinstadt kommst und trittst dann jetzt gegen Werder Bremen an, dann kannst du dich ja schön wieder drauf verlassen. Okay, der Druck ist beim Gegner, der kommt aus der Bundesliga, der ist seit 40 Jahren nicht mehr abgestiegen und wir sind halt die kleinen Heidenheimer und ärgern die jetzt. Also ich glaube, die Situation mag Heidenheim eher und der Druck ist, denke ich, auf jeden Fall bei Werder Bremen in der Relegation. Ich bin immer der Meinung, dass der Bundesligist die besseren Chancen hat vor so einer Relegation, weil man halt einfach die besseren Gegner vorher gehabt hat und halt vielleicht auch ein höheres Tempo, höhere Qualität einfach in der ersten Liga halt gewöhnt ist. Und der Zweitligist muss sich vielleicht da erstmal sogar im ersten Spiel in der Relegation dran gewöhnen und dann kann es schon vorbei sein. Aber trotzdem, also für Werder natürlich noch lange nicht vorbei diese Saison. Ne? Das wird schon nochmal heiß.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie sich das gestaltet. Also Heidenheim, wenn man sich mal anguckt, wie die so ihre Tore erzielt haben in der zweiten Liga, da gibt's nur drei Mannschaften, die weniger Tore aus dem laufenden Spiel herausgemacht haben. Und wenn das Spiel zwischen HSV und Sandhausen noch länger gegangen wäre, wären es sogar nur zwei Mannschaften gewesen. Weil der KSC, Sandhausen und Dresden, die haben weniger Tore erzielt aus dem laufenden Spiel heraus als Heidenheim. Bei denen sind Standards eben ganz, ganz wichtig. Tim Kleindienst, logischerweise, das wird jetzt auch inzwischen jeder mitbekommen haben. Konter auch. Aber da liegt ja eigentlich dann schon die Art und Weise, wie das Spiel verlaufen könnte, relativ klar auf dem Tisch, vor allem ja im Hinspiel auswärts dann in Bremen. Da wird Bremen den Ball haben, wird Bremen versuchen, irgendwie das 1-0 zu erzielen und Heidenheim dann auf Konter lauen. Das könnte auch, also da hat Werder jetzt diesen psychologischen Vorteil und auch den personellen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn man sich einfach mal anguckt, dass die jetzt gegen Köln gespielt haben mit Pavlenka, Moisander, Vogt, Veljkovic, Friedl, Selassie, Klaassen, Eggestein, Rashica, Füllkrug, Osako. Da könnte man sagen, vielleicht mit Ausnahme von Augustinsson dürfte das nahe an einer möglichen Wunschformation gewesen sein. Und das ja zum ersten Mal in dieser Saison. Also Rashica, Füllkrug und Osako haben ja noch nie zusammen gespielt bei Werder Bremen. Vielleicht könnte das der entscheidende Faktor werden, dass die jetzt zurück sind.
Ja, du hast zuletzt ja auch Klaassen wirklich in guter Form gehabt, macht jetzt wieder ein Tor und also da hast du so ein paar Spieler, die offensiv schon was machen können. Eggestein, klar, ist jetzt nicht seine beste Saison gewesen, aber jetzt da auch nochmal ein Tor beteiligt gewesen gegen Köln und dann hast du, wie du schon gesagt hast, Max, hast du halt vorne. Osako ist halt einfach auch ein Spieler, der eher zuarbeitet, ne? Also der nicht der Fixpunkt sein kann in der Offensive und war das halt zuletzt oft. Und jetzt heute mit Füllkrug einfach auch einen vorn drin, der Qualität hat, der auch unbelasteter ist als die anderen. Ne? Also der hat diesen ganzen Blödsinn gar nicht mitgemacht. Der wollte einfach wieder kicken, weil er so lange verletzt war. Kommt dann im ersten Spiel, wie er wieder gespielt war, hast du wirklich gesehen, der kommt rein, kriegt einen Ball im 16-Meter-Raum, das erste Tor, das er gemacht hat, schießt aus der Drehung und der ist drin. Ne? Also weil er überhaupt nicht im Hinterkopf hat, was passiert ist, wenn ich wieder daneben schieße. Weil er nicht geschossen hat die letzten Monate. Und Rashica ist halt dann auch nochmal ein anderer Spielertyp, der dann eher übers Tempo kommt. Also rein nominell, wenn du dir die Spieler anschaust, ist echt eigentlich eine ganz tolle Mannschaft. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ob sie das in der Relegation auch wieder auf den Platz bringen.
Freistöße vermeiden, Standardsituationen vermeiden und dann irgendwie hoffen, der Erstligist hat ja immer seine Vorteile in der Relegation, aber nicht immer hat das gereicht. Das haben wir ja unter anderem in dem letzten Jahr gesehen beim VfB und dem ersten FC Union Berlin, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden. Beim FC, das gehört einfach nur noch zur Geschichte dieses Spiels mit dazu, haben Hector und Córdoba gefehlt. Das waren also auch noch zwei Ausfälle, die man durchaus auch bemerkt hat. Und ansonsten legen wir den Mantel des Vergessens, des gnädigen Vergessens über dieses 1:6 aus Sicht des FCs, der damit mit 36 Punkten auf Tabellenplatz 14 die Saison beendet. Man hat 69 Tore kassiert. Tatsächlich ist man damit da noch die zweitschlechteste Abwehr der Liga geworden, gemeinsam mit Werder Bremen. Nur der SC Paderborn hat noch mehr Treffer kassiert als der erste FC Köln. Da gibt es noch einiges zu tun, aber das wäre ja auch komisch, wenn dem nicht so wäre. Wir reden hier ja immer noch über einen engen Wettbewerb. Und dann kommen wir aber zu der Mannschaft, die nach diesem Spieltag auf den 17. Tabellenplatz gerutscht ist, weil Werder sich eben retten konnte. Und nur 5-mal stand Fortuna Düsseldorf in dieser Saison überhaupt auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber weil das jetzt eben auch nach dem 34. Spieltag so ist, ist dann alles egal. Mit 0:3 verliert Düsseldorf nach Toren von Uca, Gentner und Abdoulaye an der alten Försterei. Und es geht in die zweite Liga. Christoph, was wird deiner Meinung nach von Fortuna Düsseldorf bleiben, auch mit Blick auf dieses Spiel?
Also jetzt, ich fange erstmal mit dem Blick auf die letzten Wochen an, weil es natürlich ein bitterer Abstieg ist, weil man ja durchaus in vielen Spielen hinten raus Tore kassiert hat, viele Punkte hat liegen lassen, erinnere jetzt nur jetzt ganz, ganz frisch natürlich im Gedächtnis dieses späte Tor von Haaland da in der Nachspielzeit bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund. Also das bleibt mir schon in Erinnerung, dass da durchaus mehr drin war. Andererseits hatten sie es jetzt am letzten Spieltag halt bei Union Berlin, für die es um nichts mehr gegangen ist, selber in der Hand. Und dann, wenn man sich so anschaut, wie sie sich da präsentiert haben, wie sie auch die Gegentore kassiert haben, dann ja muss man im Endeffekt dann auch sagen, okay, wenn du das Spiel gewinnst, ne, dann bist du auf jeden Fall sicher in der Relegation. Und ja, wenn du es halt dann, wenn du die Chance nicht nutzt, dann hast du es vielleicht in dem Fall dann auch einfach nicht verdient. Also wenn man sich die Tore anschaut, das erste war eine Standardsituation, mal wieder von Union Berlin. Ja, das weiß man, dass die es können. Ecke Trimmel immer gefährlich, und dann, wenn da Mees so frei steht, wie er da war, und dann halt da Uca bedienen kann, dann ist es einfach schlecht verteidigt von Fortuna Düsseldorf. 2-0, weiter Ball von Gikiewicz auf Uca. Ja, mal nicht Anderson, weil er nicht mit dabei war, aber dann halt Uca. Weiß man auch, dass Union Berlin das so macht. Dann kann halt dann Eihan nicht klären, und Uca spielt auf Gentner, der haut ihn rein. Gut, 3-0 war halt dann, da hat sich halt dann Fortuna Düsseldorf halt, der nicht aufgegeben, aber war halt alles offen, und dann machen die halt dann noch das dritte Tor. Und man muss halt auch sagen, dass sie sich einfach zu wenig Chancen erspielt haben. Ne? Also die Chancen, die sie hatten in dieser Saison, vor allem die Großchancen, haben sie verwertet. Das hat natürlich auch mit Hennings einen Torjäger vorne drin, der die Dinge einfach gemacht hat. Waren andererseits wieder sehr abhängig von Hennings. Aber ich finde halt einfach, dass dahinter zu wenig passiert ist. Ne? Also dafür, dass sie halt jetzt unter Rösler schon versucht haben, Fußball zu spielen, waren da zu wenige Spielertypen, die Qualität hatten, dass sie das auch so umsetzen. Also Tommy ist mir zum Beispiel jetzt auch in dem Spiel wieder aufgefallen. Ne? Der probiert schon, der dribbelt, und es kommt aber dann halt am Ende zu wenig dabei raus, und es fehlen auch halt auch die Spieler, die ihn unterstützen, und dann fehlen halt die ganz großen Chancen. Und dann hast du halt, wenn das jetzt mit Union Berlin zum Beispiel gegenüberstellst, jetzt den Gegner am Samstag, hast du halt eine Mannschaft, die einfach ihr Ding halt dann so durchzieht und halt dann die Standardsituation reinmacht und halt viel auf den Stürmer vorne spielt, ablegt und danach rückt und halt wuchtig ist. Und bei Fortuna Düsseldorf hast du halt so das Gefühl, okay, du kannst erkennen, wie sie spielen wollen, aber sie können es halt in der Qualität dann einfach nicht ganz so umsetzen. Und dann halt immer wieder diese, in dem Fall jetzt nicht entscheidend, aber sonst immer diese späten Gegentore, halt einfach auch nicht die Qualität, weiß ich nicht, die Kraft, auch die Breite im Kader, um das halt 90 Minuten durchzuziehen.
Ja, also die Präzision, das ist wirklich, da gibt es zwei Zahlen, die zeigen sehr deutlich, was Fortuna Düsseldorf gefehlt haben. Sie haben 27 Mal in Richtung des gegnerischen Tores geschossen, aber nur 2-mal tatsächlich aufs Tor. Und das ist halt einfach zu wenig. Sehr viel Aktionen auch von außerhalb des Strafraums. Und sie haben halt in der ganzen Saison nur einen Weg in den Strafraum gehabt, oder also einen prädestinierten Weg. Es gab natürlich auch mal Ausnahmen, aber das hast du jetzt auch wieder gegen Union gesehen. 40 Flanken. Immerhin, 10 davon kamen an, ist gar keine so schlechte Quote. Aber da steht halt ein Kevin Schlotterbeck, da steht ein Friedrich. Die haben halt auch relativ entspannt ganz viel davon entschärft, weil die natürlich auch aus der Situation heraus kann Union dieses Spiel komplett anders spielen. Und Fortuna Düsseldorf hat sich da hat sich da abgerannt, abgemüht, abgerackert und sich dann aber im Grunde mit den Gegentreffern selber so ein bisschen den Stecker gezogen. Also ich glaube, es hätte schon die Möglichkeit gegeben, dieses Spiel offen zu halten, wenn du selbst es geschafft hättest, in der Defensive so konzentriert zu sein, wie Union Berlin es über weite Teile des Spiels war. Und dann hätte vielleicht ja mit in der dramatischen Schlussphase noch irgendwas gehen können. Aber ich hatte das Gefühl auch, ich weiß nicht, wie du es bewertest, Markus, aber wenn ich mir angucke, zum Beispiel auch, wie das 0-3 dann gefallen ist, was dann ja nur noch eine weitere Zahl ist und das Ganze besiegelt hat. Aber Düsseldorf war auch am Ende einfach komplett platt, meiner Meinung nach.
Ja, das ist natürlich dann auch sehr frustrierend, wenn man weiß, wie es in Bremen steht und man selber kriegt überhaupt nichts gebacken. Ich glaube, du hast es ja gerade auch gesagt, fehlende Präzision ist über die Dauer natürlich auch ein Zeichen von fehlender Qualität. Ich finde, wenn man die Saison von Fortuna Düsseldorf bewertet, du musst mit der Mannschaft nicht absteigen, weil du halt viele Spieler so sagen kannst, da hätten wir den einen oder anderen Punkt noch holen können. Gegen Dortmund hätten sie zweimal Skripski Pfosten auch 3 Punkte holen können. Alles gut, aber letztlich haben sie einen Punkt weniger als Werder Bremen und die wollten in die Europa League. Ne? Also das ist jetzt nicht desolat, wie die gescheitert sind. Sie haben halt eine Mannschaft, die ihre Defizite hat. Das wussten sie vorher, dafür haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube, wenn du eine Mannschaft hast, die vom Personal her doch schwächer ist als viele andere, kommt es gerade im Abstiegskampf auf einen sehr guten Torwart an. Und das ist eine sehr müßige Diskussion. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn der Sex Steffen sich nicht verletzt hätte, die Klasse gehalten hätten. Den halte ich für sehr gut.
Wobei Kastenmeier hat eigentlich in der Summe gesehen auch gute Spiele gemacht, ja, aber er hatte einzelne Aussetzer, zum Beispiel gegen Mainz 05 war das, glaube ich, der entscheidende Aussetzer, der da auch natürlich kurz vor Spielschluss da noch die Punkte gekostet hat und ich glaube, die haben sich am Ende zu sehr aufsummiert.
Ja, ist sicherlich unfair, also ich will das jetzt auch nicht auf ihn schieben. Letztlich ist es, wie ich gesagt habe, eine Frage von Qualität und gerade nach vorne hast du wirklich nur teilweise dann auch einen Plan gehabt und die Durchschlagskraft, obwohl Hennings eine richtig gute Saison gespielt hat, von Stöger halte ich auch sehr viel. Ich weiß gar nicht, was da im Gespräch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit in die zweite Liga geht. Also der wird sicherlich einen Bundesligisten finden. Aber 30 Punkte ist halt danach doch ein bisschen zu mager.
Ist halt schon auch ein großes, was wäre gewesen, wenn, ne, die Saison, also weil du vorher gefragt hast, Max, was bleibt so hängen, also über die späten Gegentore haben wir schon gesprochen, aber jetzt selbst in dieser Partie gegen Union Berlin, die jetzt halt dann nochmal entscheidend war, ich glaube, Expected Goals waren auch knapp für Fortuna Düsseldorf, glaubst du gar nicht bei einem 3-0-Sieg für einen Gegner, aber es war so, wir hatten diese Chance von Eihahn, Kopfballchance, als Gentner da auf der Linie klärt und also alles Konjunktiv natürlich, aber das war jetzt relativ oft halt der Konjunktiv bei Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen und dann ist es dann unter dem Strich natürlich nach 34 Spieltagen okay so, aber ist schon wirklich bitter.
Ja, das stimmt. Ich meine, du kannst sagen, am Ende muss man den Konjunktiv besiegen. Ja. Aber ja, würde ich voll mit zustimmen. Also es war ein engeres Spiel, als es das Ergebnis suggeriert. Okay, also für den Max kommt auch wirklich der Saisonschluss keinen Tag zu früh. Wirklich, das muss man echt mal sagen. Ist ja fürchterlich. Aber das Spiel war wesentlich enger, als es das 3-0 suggeriert. Und dennoch hat es eben halt auch in dieser Partie wieder Dinge gegeben, an denen man beobachten konnte, warum Düsseldorf letztlich dann auch aus der Liga gehen muss. Was man auch nicht vergessen darf, auch noch, dass Zanker noch verletzt runter musste nach dem 0-1. Das war jetzt dann auch nicht das, was alles entscheidend war. Aber wenn ich mir rausgucke, wie Eihan zum Beispiel rausrückt vor dem 0-2, seinen Raum dafür aufmacht, da war Zanker schon jemand, der häufiger mal sich hat fallen lassen in den Spielen, die ich gesehen habe von Düsseldorf. Das kommt ja dann noch mit dazu. Aber dann ist es halt am Ende irgendwie dann einfach zu wenig. Und so ganz aus dem Nichts kommt es ja nicht. Ganz anders als ja der Klassenerhalt von Union Berlin, die ja punktgleich mit Hertha BSC. Hertha hat sich über die Tordifferenz noch vor den Berliner Nachbarn gerettet, auf Rang 11 landen. Was man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das sind 10 Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz. Und wir alle haben uns da halt jetzt schon so dran gewöhnt, weil wir haben ja Union spielen sehen und das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Wir hatten ja relativ wenig mit dem Abstieg zu tun, also auch wenn sich das für Fans anders anfühlt, aber neutrale Beobachter haben eigentlich immer gesehen, naja gut, das ist schon alles auf einem sehr guten Weg, im Grunde begonnen mit dem 3:1 gegen Borussia Dortmund am dritten oder vierten Spieltag, was das war. Aber ich finde, das kann man auch echt nochmal herausheben, jetzt auch unabhängig von diesem Spiel, was für eine großartige Saison Union gespielt hat.
Absolut. Finde ich auch absolut bemerkenswert. 12 Siege, das ist einer als der Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg, mhm. der nun auch komplett andere Möglichkeiten hat. Und ich bin jetzt nicht, ich kann mir das schon gar nicht merken, wer welche Leistungen in jedem einzelnen Spiel über 34 Spieltage bringt. Aber ich bin jetzt auch bei Union Berlin nicht so nah dran. Mir fällt jetzt spontan gar kein Spiel ein, wo die so eingegangen sind. Bei Berlin, bei Hertha, klar, da haben sie 4-0 verloren. Da war es dann nach dem 1-0 auch schnell aus. Aber so, wo die Probleme hatten, dass sie mit der Einstellung nicht klargekommen sind, wüsste ich jetzt nicht. Die haben immer ihr Spiel durchgezogen, waren immer auch von sich überzeugt in dem Wissen, dass sie normalerweise gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach keine Chance haben, wenn alles normal läuft, beziehungsweise wenn die anderen mit derselben Einstellung in das Spiel gehen. Das ist jetzt nicht nur ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, man kann nur bei einer Einstellung Spiele gewinnen. Aber das ist ein wichtiger Faktor und darauf konnte Union bauen. Und ihr wisst ja, dass ich häufig in Dortmund bin und dass es da, wenn es um Favre geht, auch immer darum geht, dass er einer Mannschaft nicht einimpfen oder wie soll man es sagen. Ja? Also, dass er es nicht schafft, der Mannschaft in jedem Spiel zu sagen, ihr müsst dies und das bringen und die bringen das dann auch. Und das schafft ein Urs Fischer beispielsweise. Mhm. Ja, das heißt jetzt nicht, dass der ich würde es trotzdem gerne sehen. Ich würde Urs Fischer, ich will den da nicht weg.
Du willst ihn beim BVB
nicht sehen? Wegsprechen. Nee, ich will den. Der passt super zu Union. Das passt alles sehr gut zusammen. Ich würde aber trotzdem gerne, also es würde mich interessieren, wie der bei einer anderen Mannschaft, genauso wie es bei Christian Streich mich interessieren würde. Mich würde interessieren, wie Pep Guardiola bei einem Mittelklasseverein in Italien oder in Deutschland. Das würde mich auch interessieren, ne? Aber nicht, dass ich jetzt sage, das muss passieren und das wäre schön, wenn der da hingeht, sondern so als wissenschaftliches Experiment würde ich das sehr gerne mal wissen. Und genauso, also Urs Fischer, Borussia Dortmund, fände ich total spannend. Ja, nicht jetzt. Ihr wisst, wie ich das meine. Also ich würde es halt nur gerne mal sehen, um zu wissen, was dabei rauskommt.
Ja, ich finde auch, dass er einfach, also ist halt sympathisch natürlich, ne? Also mit seinem Schweizer Charme da auch und gutes Erwartungsmanagement, finde ich. Mhm. Aber er hat halt der Mannschaft auch einen Stil einfach gegeben, ne? Also du hast jetzt da in dem Spiel gegen Düsseldorf, hast du halt dann, Anderson ist nicht mit dabei, dann hast halt Ucha vorne drin, der macht eine Tor, eine Vorlage, dann hast den als zentralen Stürmer vorne drin, der sich vielleicht nicht so gut spielt wie Anderson, aber ist klar, sie wollen das so spielen, die spielen die hohen Bälle nach vorne, aber die knallen die nicht nur raus, sondern rücken danach, das hat alles einen Plan, viel über außen, Trimmel, Lenz, und dann, ja, mal jetzt auch Gentner, der tatsächlich auch seine Buden macht und halt mit seiner Erfahrung wichtig ist im Zentrum. Andrich, Abräumer, Prömel, wenn der gespielt hat, Spielstärker. Und hinten halt einfach echt stabil. Nicht in jeder Partie, aber das ist ein Aufsteiger gewesen, ja, Neuling. Und in den letzten 10 Jahren hat von den Neulingen nur RB Leipzig mehr Punkte geholt als Union Berlin in dieser Saison. Diese 41 Punkte sind wirklich sensationell. Also für mich eine der drei großen Überraschungen in der Saison Union Berlin, neben natürlich den Bayern, kleiner Scherz, Borussia Mönchengladbach, Freiburg und Union Berlin sind für mich die großen Überraschungen in dieser Saison. Also die haben deutlich sie haben mehr gezeigt, als man vielleicht erwarten konnte. Bei Gladbach mit Abstrichen, bei den anderen beiden eindeutig, und ja, da hinten raus überhaupt nicht in Gefahr zu geraten, ist aus Sicht von Union Berlin natürlich super. Als die Zuschauer noch da waren, auch das einfach toll. Also ich glaube, da sind auch die Gegner beeindruckt. Ich habe so ein Bild von Mats Hummels im Kopf noch, als die mit Dortmund da gespielt haben bei Union, also dann rausgekommen ist beim Warmmachen und dann halt alles rot und er schaut sich um und denkt und sagt wow. Und der hat ja schon wirklich viel gesehen in seiner Karriere. Also das macht, glaube ich, auch nochmal einen Eindruck und war ja auch wichtig für Union Berlin, dass sie diese Heimstärke hatten. Also mir hat es auch gefallen, wie sie es gespielt haben. Ich mag das auch, wenn du weißt, okay, die haben den klaren Stil und bleiben bei dem und da ist natürlich auch viel Kampf dabei und ist es vielleicht nicht immer spielerisch hochklassig, aber ja, sie können Gegner auf Augenhöhe, schwächere Gegner und manchmal auch bessere Gegner mit dem Stil schlagen und glauben einfach dran.
Und was man vielleicht auch bei Union nochmal dann sagen kann, wenn du einen guten Torwart hast, hast du schon mal viel gewonnen im Abstiegskampf. Und ist das eigentlich jetzt durch oder ist das nur ein Gerücht, dass der zu Augsburg geht? Habe ich jetzt noch gar nicht
verfolgt. Durch ist es meines Wissens nach noch nicht. Gerücht noch.
Würde aber passen. Ich meine, dass der Sportkamerad Kubek kein Bundesliga-Torhüter ist, das beweist er ja eigentlich an jedem Spieltag. Das zweite Tor von Werner, da tut mir auch leid, als Bundesliga-Torwart musst du den halten. Und der hat ja, also dass die mit dem so viele Punkte holen, das ist auch bemerkenswert. Vor allen Dingen, dass der, gut, der hat ja jetzt, manchmal hat auch Lute gespielt.
Dann, genau, Lute hat ihn im Grunde ersetzt, ja, mit Herrlich dann.
Und warum hat der gestern dann wieder gespielt?
Ich glaube Schulter bei Lute. Also Lute war auf jeden Fall verletzt. Das war der Grund, warum Kubik gespielt hat. Also und auch schon unter Martin Schmidt kam.
Naja, aber es macht auf jeden Fall komplett Sinn, dass der Reuter jetzt den Giekewitz aus Berlin holen will. Das ist ein sehr sinnvoller Transfer für die.
Und was ich bei Union auch so interessant finde, ist vor allem der Kontrast zum sonstigen Tabellenkeller. Also wenn man, also das habe ich in der letzten Woche noch gesagt, dass wir mit Werder und Fortuna Düsseldorf und Paderborn vielleicht den spielstärksten Abstiegskampf der letzten Jahre erleben. Also von den Ansätzen her, dass man auch Fußball spielen möchte und eben nicht allein aufs Verteidigen sich beschränkt. Und Union Berlin ist auch zu vielen anderen Vereinen, die jetzt hinter ihnen stehen, ich würde sagen auch sogar zu Schalke 04, die auf Platz 12 liegen, aber definitiv zu Mainz 05 und zu Köln und zu Augsburg, die sind einfach stabil gewesen. Und zwar auch, wenn sie Ausreißerspiele drin hatten. Also auf dem Papier stehen zwar 58 Gegentreffer, das ist eine Menge, aber allein 21 davon hat man aus den Spielen gegen Leipzig, Dortmund, Hertha, Gladbach und Hoffenheim sich geholt. Da gab es so diese richtigen 0-4, 0-5, 0-4, 1-4, 0-4. Das waren die Ergebnisse in diesen Spielen in der Reihenfolge. Aber das Grundniveau, auf dem Union Berlin gespielt hat, das ist immer gleich geblieben, auch nach solchen Spielen. Und das haben einfach so wenige Mannschaften in dieser Saison geschafft, ein hohes Grundniveau in ihren Partien zu haben. Und dann hast du eben Ausreißer nach oben und nach unten, ausgehend von diesem Grundniveau. Und das war bei Union Berlin eben basierend auf einer sehr, sehr guten, sehr hohen Stabilität, meiner Meinung nach, gegen den Ball immer gegeben. Und das ist schon auch ein bemerkenswerter Befund, finde ich, für die Liga. Also soll die Leistung von Union überhaupt nicht schmälern. Ist ganz grandios. Und ich meine, sieht man ja an meinen Saisontipps, wie sehr ich mich da auch, also ich ziehe sämtliche Hüte vor Union Berlin, aber interessant, dass man wenige Mannschaften findet in dieser Liga, die ähnlich stabil waren wie ein Aufsteiger aus der zweiten Liga. Den Rest hört ihr dann im Textilvergehen. Die haben ihren Saisonrückblick, glaube ich, schon veröffentlicht, so wie ich das mitbekommen habe. Und Fortuna Düsseldorf jetzt mit 30 Punkten dann eben in der nächsten Saison in Liga 2 unterwegs. Das ist das bittere Ergebnis für die Fortuna.
Das, eine Sache noch, ja, kurz.
Natürlich.
Eine Sache noch kurz zu Union Berlin und klar, Fortuna Düsseldorf. Da sieht man mal, wie scheiße, es ist unentschieden zu spielen, ne? Weil mir fällt nämlich gerade auf, Union Berlin hat ein Spiel mehr verloren als Fortuna Düsseldorf. Mhm.
Aber halt nur 5-mal unentschieden gespielt und Düsseldorf 12-mal. Das ist ja.
Genau, und das müsste man sich jetzt dann auch jedes Spiel angucken, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ein Urs Fischer oder Trainer von anderen Mannschaften, dass die dann halt sagen, Leute, einfachste Mathematik, wenn ihr von zwei Spielen eins gewinnt, habt ihr mehr Punkte, als wenn ihr beide Spiele unentschieden macht. Das ist so. Und wenn man dann mal guckt, wie es unten aussieht, Fortuna Düsseldorf hat einen Punkt weniger als Werder Bremen. Und anderswo ist es auch eng und da liegt es dann auch. Also Augsburg sehe ich, hat jetzt 9 Unentschieden, Mainz nur 4. Das ist schon, auch wenn man Außenseiter ist und dann vielleicht zu Hause gegen eine Spitzenmannschaft oder auswärts bei so einem anderen Mittelklasse-Team, wenn man zwei Spiele hat, wo es spitze auf Knopf steht, wenn man sagt, wir wollen hier gewinnen, dann haben wir 3 Punkte, dann kann man, ja, das ist so. Und da muss ich sagen, ich bin ja oft, wenn man, ich bin ja sowieso allergisch gegen diese Formulierung, die Medien, aber da muss ich natürlich auch mir einen Vorwurf machen. Man ist zu häufig kritisch mit Mannschaften oder auch Trainern, die dann, wo man sagt, ja, dann hätte man ja wenigstens diesen Punkt behalten können. Ne? Weil es ist im Grunde genommen Quatsch. Du musst, wenn du in der 75. Minute, wenn es 1-1 steht und du bist bei einer Mannschaft und merkst, du bist zumindest gleichwertig, musst du im Grunde genommen versuchen zu gewinnen. Weil, wie gesagt, einfache Mathematik.
Ja. Aber bei Union Berlin ist es ja tatsächlich auch so, ich habe mir die Ergebnisse nochmal angeschaut, es war dieses 0-4 im Derby bei Hertha BSC, 27. Spieltag, das sah es dann nochmal so aus, als würden sie ein bisschen abrutschen. Hatten davor auch gegen Bayern, Freiburg, Leverkusen im Pokal verloren, also hatten eine schlechte Phase. Und dann die Ergebnisse, ne? Ein Gegentor gegen Mainz, 1-1. Gut, Ausreißer, 1-4 in Gladbach. 1-1 zu Hause gegen Schalke. 2-1 gegen Köln. 1-0 gegen Paderborn. Ausreißer, 0-4 in Hoffenheim oder in Sinsheim und jetzt zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Also die haben dann auch einfach die Qualität gehabt, dann dieses erste Tor zu machen, irgendwie durch eine Standardsituation oder halt, ja, hoher Ball nach vorne abgelegt, vielleicht mal einen Distanzschuss. Und dann haben sie aber halt auch vielleicht noch eins zugelassen, aber die Spieler nicht verloren. Und Düsseldorf hat die Dinger hinten raus entweder verloren oder halt noch unentschieden gespielt. Und das sind halt die Punkte, die dann fehlen im Vergleich zu Union zum Beispiel.
Absolut. Union Berlin lag 17 Mal in Führung in diesen 34 Spielen. Fortuna Düsseldorf lag 16 Mal in Führung. Union Berlin hat davon 12 Spiele noch gewonnen und 3 unentschieden gespielt. Das heißt, hat in 15 von diesen 17 Führungen nicht mehr verloren als Aufsteiger. Und Fortuna Düsseldorf hat in 6 Spielen gewonnen, also schon deutlich weniger gewonnen und 6-mal Remis gespielt, also in 12 von 16 Spielen nicht mehr verloren. Was immer noch kein schlechter Wert ist, aber es sind eben zu viele Unentschieden, was ja quasi die Eingangsthese von Markus dann bestätigt. Gut, dann haben wir Union Berlin jetzt dann doch auch noch ausführlicher gewürdigt. Das wird einige Hörerinnen und Hörer gefreut haben. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Die eine Entscheidung dieses 34. Spieltags war eben dieser Abstiegskampf. Da wissen wir jetzt, für Werder Bremen geht es erstmal nochmal weiter und Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen. Die andere wichtige Entscheidung dieses Spieltags bezieht sich auf die Champions League und da hat es Borussia Mönchengladbach dann doch noch geschafft mit der Champions League und Hertha hat gleich 2-mal eine Rolle dabei gespielt. Einmal in der letzten Woche durch einen Sieg gegen Leverkusen und in dieser Woche, weil man gegen Gladbach kein ebenbürtiger Gegner war und eben verloren hat. Hoffmann und Embolo treffen für Gladbach. Ibišević macht es nochmal spannend, aber dann vergibt am Ende sogar noch Raphael freistehend vor Smarsch. Das wäre das Einzige gewesen, was dieses Spiel noch besser hätte machen können für Borussia Mönchengladbach. Smarsch hat übrigens Jahrstein vertreten. Markus, wie gefällt dir denn Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose? Und wie würdest du das jetzt einschätzen, dass man es tatsächlich geschafft hat mit der Champions League?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja meinen Kommentar gelesen, den ich letztens bei der Sportschau geschrieben habe. Danach gab es ja auch bei Twitter dann noch ein paar Diskussionen, wo ich ja auch gefordert habe oder gesagt habe, dass die Bundesliga, auch wenn sie sich besser vermarkten will, den Wettbewerb stärken muss. Und meine These ist ja, dass Bayern, Dortmund und Leipzig so zementiert einen Champions-League-Platz belegen werden, ja, dass das im Grunde genommen die nächsten Jahre langweilig wird und dass es im Grunde genommen für die restlichen 15 Mannschaften und davon natürlich auch nur wenige um einen Platz in der Champions League geht. Nach der Rechnung müsste man dann sagen, dass ja Gladbach halt dieses Meisterrennen gewonnen hat und ich würde sagen auch absolut verdient, weil sie ein neuer Trainer mit ja einer ziemlich radikalen Spielidee, wie sie Marco Rose hat nach Dieter Hecking. Das ist schon mal nicht einfach. Und er hat es sehr schnell geschafft, dieses Spielsystem der Mannschaft beizubringen. Und die hat es nicht nur verinnerlicht, sondern stand auch dahinter. Die Einkäufe haben gepasst. Max Eberl ist sowieso ein sehr exzellenter Sportdirektor. Ja, ich hätte mich dann schon auch ein bisschen geärgert, wenn die das jetzt dann verspielt hätten, weil das war also das, was sie sich verdient haben. Leverkusen war dann halt doch zu, ja, wie soll man das nennen? Irgendwie so hat, weiß ich auch nicht,
wie man das nennt. Leverkusig, würde ich sagen. Also ich würde da tatsächlich, also Leverkusig wie in den letzten Jahren auch immer, ne? Also du denkst immer, ja, jetzt super Phase und die Rückrunde war auch wirklich stark, aber irgendwie bringst du es dann trotzdem nicht zustande, sich ja, dann zu qualifizieren für die Champions League.
Ne? Also und dann vergurken sie es komplett verdient bei Hertha BSC, ne? Und spielen 1-1 bei Schalke. Das ist ja im Grunde genommen auch schon, das ist ja ein Debakel, wenn man so sich das in der Rückrunde anguckt. Ne? In Schalke dann nur ein Unentschieden. Und von daher, nein, die Gladbacher haben es schon gut gemacht, haben natürlich auch immer wieder Spiele drin und Phasen, wo man merkt, dass es von der Qualität her dann auch für weit höher nicht reicht. Von den Punkten her sind sie ja auch auf einen an Leipzig dran. Aber ich denke mal, auf Sicht gesehen wären die sehr zufrieden, wenn man ihnen sagen würde, ihr spielt jedes Jahr um den vierten Platz auf jeden Fall mit. Das ist top gelaufen da.
Also ich finde tatsächlich, Borussia Mönchengladbach ist die Mannschaft, die mir am meisten Spaß gemacht hat in dieser Saison, als auch von den Spitzenteams. Klar, also Bayern haben eine super Saison gespielt, überhaupt keine Frage, aber da war es zu erwarten. Und bei Borussia Mönchengladbach finde ich aber, dass du, ja, ich hatte vorher so die Erwartung, okay, das ist halt jetzt Krawall, was Rose spielen lässt, ne? Also das, was halt auch in Salzburg dann halt einfach die letzten Jahre so Stil war, viel Pressing und unruhig und so weiter, aber die haben dann echt über die Saison wirklich guten Ballbesitz-Fußball auch etabliert und haben ja wirklich ihren Stil auch durchgezogen, auch gegen Top-Mannschaften. Jetzt kürzlich das Spiel gegen die Bayern. Natürlich, in dem Fall hat dann blöd verloren, hat nicht ganz gereicht, ne? Aber also die spielen ihr Ding dann wirklich, ziehen ihr Ding durch. Und ich habe sowohl Gladbach als auch Leverkusen, die haben ja zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen jeweils in Freiburg gespielt an einem Freitagabend. Und jeweils, ja, von natürlich Freiburg dann mit der gleichen Herangehensweise, sehr kompakt, wie man die halt kennt und dann wirklich unangenehm. Und ich finde, auch wenn Gladbach das Spiel verloren hat und Leverkusen gegen Freiburg da gewonnen hat, hat mir da Gladbach einfach, was die Spielidee anbelangt, viel besser gefallen. Also wie die halt einfach auch durchkombinieren durchs Zentrum, also wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Also wirklich ruhiger Aufbau auch mit den Innenverteidigern, Ginter, spielstark hinten. Dann hast du im Mittelfeld halt einen Hofmann mal gehabt oder jetzt ein Neuhaus und hast einen Stindl dann noch hinter den Stürmern, hast jetzt in dem Spiel gegen Hertha BSC ein Embolo vorne drin gehabt, ne, weil halt weder Player noch Thuram von Anfang an gespielt haben. Ein dritter Stürmer, der halt vorne den Ball wirklich halten kann und in dem Fall auch wuchtig ist. Also wie er sich da durchgesetzt hat bei dem 1-0, wo er dann auf Hofmann ablegt, gegen beide Hertha Innenverteidiger. Klar kann man besser verteidigen am eigenen 5-Meter-Raum, aber wirklich wuchtig und dann halt noch das Auge für Hofmann. Also da sind auch wirklich schöne Tore dabei gewesen. Gute Transfers, finde ich. Also auch die Außenverteidiger, Benzi Baini, Leiner, natürlich Thuram, Embolo geholt, die sind alle neu gekommen. Also sowohl, finde ich, gute Arbeit von Eberl, als auch dann natürlich von Rose da so eine Mannschaft dann auf den Platz zu schicken und halt dann wirklich auch zu zeigen, was man spielen will. Und eben diesen Krawall dann noch zu ergänzen mit wirklich super spielerischen Momenten. Und also ich glaube tatsächlich, auch was die Radikalität in den Systemen anbelangt und auch dem Vertrauen von Rose in dem, was er da spielen lassen will, in das, was er spielen lassen will, vielleicht reicht es in den nächsten Jahren doch für ein bisschen mehr noch. Also das ist jetzt eine Mannschaft, wahrscheinlich können sie auch die Bayern nicht angreifen, aber ich könnte mir Rose vorstellen, dass er das zumindest mal formuliert und dass ihm das nicht ein zu großes Ziel ist. Und ja, Eberl ist zwar ein bisschen defensiver und sagt, sind jetzt in die Top 5 halt reingestoßen, ne, weil Schalke rausgefallen ist in der Saison und jetzt sogar in die Top 4. Aber warum nicht? Also mit der Mannschaft die nächsten Jahre, sie waren ja Tabellenführer auch in der Hinrunde. Und vielleicht ist da noch mehr drin.
Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also wirf da noch einen richtig guten Innenverteidiger rein und noch einen richtigen Knipser. Das hört sich jetzt ein bisschen grotesk an, weil du ja völlig zu Recht Player, Thuram und Embolo jeweils gelobt hast. Ich finde aber, dass die Spiele, die wehgetan haben für Gladbach, hatten oft mit mangelnder Chancenverwertung zu tun. Ansonsten ist das Grundgerüst wahnsinnig, wahnsinnig stabil. Und ich würde sogar die These aufstellen, es gibt aktuell keine Mannschaft, na gut, vielleicht noch neben den Bayern, aber das ist immer total schwierig zu bewerten, weil die halt auch einfach in der individuellen Klasse so überlegen sind. Aber ich glaube, es gibt keine Mannschaft mit einem höheren Fußball-IQ als Borussia Mönchengladbach, einfach in Summe über alle Spieler hinweg verteilt. Wenn du dir anguckst, was da für Spieler ausgefallen sind, in welchen unterschiedlichen Formationen die gespielt haben, von der personellen Besetzung her. Also ein Zakaria hat ja jetzt zum Beispiel gefehlt oder Player und Thuram, hast du ja auch schon erwähnt, Christoph, haben auch gefehlt. Und dennoch, das Grundgerüst ist immer gleich und du musst aber ein Spieler sein, der sowohl die Fähigkeit hat, einen präzisen Pass in den Halbraum reinzuspielen, als auch das Auge dafür und das Wissen. Und das haben inzwischen einfach alle. Also egal, wer bei Gladbach auf dem Feld steht, sie spielen ungefähr gleich mit einigen Ausnahmen. Eben, es gibt dann immer wieder so Spiele, wo es nicht gereicht hat, wo es aber meiner Meinung nach auch immer mit einmal individuellen Fehlern zu tun hatte, dann bei Gegentreffern. Gegen Dortmund war das so, gegen Leipzig war das so. Auch mit gelb-roten Karten hatte man so ein bisschen seine Probleme oder mit Platzverweisen generell als Gladbach. Aber ansonsten war das immer sehr, sehr stabil und ein sehr, sehr guter, geordneter Aufbau, immer relativ ähnlich und eben auch herausfordernd für den Gegner. Also das ist, und da hat sich Gladbach so krass weiterentwickelt. Ich fand das in der Hinrunde, hast du da noch so oft den ganz normalen Aufbau gesehen, Innenverteidiger zu Innenverteidiger, vielleicht noch Sommer mitgenommen, wenn man angelaufen wurde und dann aber der Ball zum Außenverteidiger und von da an ging es los und die haben in den ersten 10 Spieltagen, würde ich sagen, haben die noch so oft diesen langen Ball die Außenlinie entlang gespielt, also der Außenverteidiger quasi auf den Außenspieler, der dann vorne sich angeboten hat. Das machen die inzwischen fast gar nicht mehr. Die lösen inzwischen alles mit irgendwie einrückenden oder sich fallenden lassenden Leuten in den Halbräumen, kommen da super gut nach vorne. Das ist echt beeindruckend. Also als du vorhin gesagt hast, Gladbach, eine deiner Überraschungen der Saison, Christoph, da habe ich heftig genickt, weil ich auch finde, dass die sogar innerhalb dieser Saison haben, die mich nochmal überrascht, wie die sich weiterentwickelt haben. Und das hätte ich auch gesagt, wenn die jetzt nicht in die Champions League gekommen wären, weil das hatte jetzt auch mit Leverkusen zu tun. Sah ja eigentlich schon so aus, als wäre das vorbei für Gladbach. Aber das ist einfach echt interessant, wie man das dann doch schaffen kann, eine Mannschaft, an der sich ja auch durchaus jetzt ein paar Trainertypen probiert haben, in verschiedenen Konstellationen, wie man die mit einem sehr, sehr guten Transferhändchen und dann aber auch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung auch während der Saison, wofür sie auch Zeit hatten, muss man dazu auch sagen, wohin man die bringen kann. Wirklich beeindruckend.
Stindl ist halt auch ein ganz wichtiger Wahnsinn. Spieler, finde ich, weil also man spricht viel über natürlich jetzt die drei da vorne, also vor allem dann halt Thuram, Player oder jetzt halt auch Embolo, der auch eine tolle Saison gespielt hat, aber also ich finde, dass vielen Mannschaften halt so ein Verbindungsspieler fehlt, nicht nur in der Bundesliga, sondern allgemein, weil halt viele Gegner einfach defensiv gut stehen und du brauchst halt jemanden, der halt da die Räume findet und dann auch noch die Technik hat, um halt dann den Angriff weiter zu transportieren. Und Stindl kann das halt überragen. Und der ist natürlich jetzt nicht so ein Bär wie Thuram zum Beispiel, aber halt einfach ein super feiner Techniker. Dann hast du auch einen Hofmann zum Beispiel noch, der halt jetzt auch mal fit ist, einfach eine längere Zeit fit gewesen ist und auch ein super Dribbler ist, also wirklich technisch gute Spieler und halt diese tolle Kombination aus guten Technikern und wirklich viel Physis.
Ja, absolut. Stindl jetzt auch im Spiel gegen Hertha, finde ich, hat man das total gesehen, welchen Wert er einfach hat. Dann Florian Neuhaus, der auch einfach eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung nochmal gemacht hat in der Bundesliga. Also bei Gladbach, da hat schon sehr, sehr viel geglänzt. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch noch mit Hertha BSC eine Mannschaft, die unter Bruno Labbadia zuerst ein bisschen grundverwandelt aussah. Und jetzt aber irgendwie so unbefriedigend rauskommt aus dieser Saison. Also wenn man sich mal anguckt, aus den letzten 5 Spielen 4 Niederlagen und eben nur dieser eine Sieg. Und das war eben gegen Leverkusen, wie angesprochen. Und insgesamt, ja, ich weiß nicht, Markus, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt von der Tabellenkonstellation her noch um viel ging für Hertha. Aber 5 Schüsse in diesem Spiel gegen Gladbach bei 23 von Gladbach. Das also wirft auch ein paar Fragen auf, finde ich, ohne es jetzt so hochhängen zu wollen.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, dass du, wenn du kommst in der Situation, wie die war, als Bruno Labbadia kam und der trimmt die ganze Mannschaft darauf, jetzt, es geht um den Klassenerhalt, wir sind in einer prekären Situation und. Und wenn die Mannschaft dann merkt, ich kenne die Berliner Mannschaft jetzt nicht so gut, aber was man so hört, ist das jetzt auch nicht so die, die einfachste von der Zusammensetzung her. Und ich glaube, so die Zufriedenheit ist bei denen schon recht groß, wenn sie dann das erreicht hat, was von ihr gefordert wird. Und dann als Trainer dann noch zu sagen, okay, jetzt haben wir das geschafft und das relativ schnell und ziemlich beeindruckend, dann hast du halt diesen sogenannten Spannungsabfall und bist als Trainer relativ machtlos. Und ja, wenn du am 34. Spieltag ohne Ambitionen zu einer Mannschaft fährst, von der du genau weißt, die muss einen Punkt holen und wird und ist sowieso schon gut und braucht diesen einen Punkt, um in die Champions League zu kommen, ja, weiß ich nicht, dann bist du letztlich wahrscheinlich froh, wenn du hinterher mit einem 1-2 nach Hause fährst. Ja, auch wenn das dann von der Leistung her schlecht war, aber dafür habe ich das Spiel auch jetzt zu wenig gesehen, aber also Bayer Leverkusen haben sie ja letztlich dann doch sehr überzeugend geschlagen in der Situation. Und Hertha hat hohe Ambitionen, hat das Ziel jetzt erreicht und wird sich dann wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen neu den Kader sortieren unter Bruno Labbadia. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächstes Jahr da bei diesen mit der Windhorst Army in die Werksclub
Riege
vorstoßen könnte und da zumindest mal mitspielt, wenn es keine größeren Verletzungsprobleme gibt. Die Truppe ist ganz gut, besonders die Innenverteidigung gefällt mir sehr gut. Da hat es ja vorher auch Spieler gegeben, die da jetzt spielen, die bei weitem nicht die Leistung gebracht haben, die sie jetzt unter Labbadia gebracht haben. Und das, also dem traue ich sehr viel zu. Auch vielleicht jetzt mal in Berlin über 2-3 Jahre. Das war ja immer so sein Problem, Labbadia, dass es am Anfang sehr gut lief und dass es dann aber auch irgendwann stagnierte. Vielleicht läuft es in Berlin mal noch längere Zeit gut.
Es ist auch die Frage, ob er jetzt selber so sein Stil ein bisschen weiterentwickeln kann. Er ist immer viel auf Laufstärke und das betont auch immer in den Pressekonferenzen Bruno Labbadia, dass er das halt sehen will. Einsatz, er lebt das auch an der Seitenlinie vor und will halt die Mannschaft auch so spielen, sehen, wie er selber halt sich früher reingehauen hat in die Spiele und das ist alles schön und gut, aber also gerade wenn man sich halt anschaut, was die jetzt für Transfers getätigt haben, ne, die haben nochmal die Erinnerung, die haben genauso viele Punkte geholt wie Union Berlin, aber die können halt mal schnell im Winter, der Piontek hat 25 Millionen gekostet, oder? Also das ist auf jeden Fall also ein guter zweistelliger Millionenbetrag und da sind halt mehrere Spieler, die so kommen, jetzt Tusa, den man auch schon geholt hat, also auch wieder in die Richtung und dann ist halt aber so ein Mittelfeldplatz zu wenig und dann ist es wahrscheinlich auch zu wenig, mit solchen Spielern halt immer Vollgas zu geben, ne? Also da sind schon so ein paar drin, also Darida natürlich als Laufwunder und einer, der den Ball dann immer nach vorne treibt und das ist alles schön, aber spielerisch muss es dann, glaube ich, der nächste Saison schon besser werden und die, ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl jetzt in der Schlussphase, klar, es ging um nichts mehr, aber dass diese Anfangseuphorie und auch die Fähigkeit von Labbadia halt die Mannschaft dann wirklich auf Kurs zu bringen, dass das schon wieder so ein bisschen verpufft ist. Also bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison von Hertha BSC.
Ich auch. Ich bin gespannt, wie viel vom späten Wolfsburg-Labbadia man dann bei Hertha sehen wird. Weil da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Da hatte man, ich glaube, 4-3-3 und 4-2-3-1 waren so die beiden Spielsysteme, wobei es jetzt nicht so an den Spielsystemen hängt, aber man hatte quasi so, es gab so zwei Pläne, die man oft gesehen hat in den Spielen. Und das eine war viel mit langen Bällen und das andere war aber auch ein sehr, sehr guter Ballbesitzfußball, bei dem man, also wo das auch viel, viel besser geklappt hat als bei vielen anderen Bundesligisten damals. Das war ganz, ganz gut anzusehen bei Wolfsburg. Und da bin ich gespannt, ob wir das bei Hertha dann auch wieder entdecken werden, wo es halt jetzt so war, dass halt auch viel immer an Einzelspielern hing. Also Kunja, muss man so offen sagen, hat wahrscheinlich im Alleingang ganz viel der Saison gerettet von Hertha BSC. Und wenn er aber dann mal nicht mit dabei war, hatte er ja eine Gehirnerschütterung unter anderem oder eben mal aus dem Spiel genommen wurde vom Gegner, dann hast du schon gesehen, was da dann schon wieder fehlen kann, dass dann auch Darida dann zum Beispiel gar nicht mehr so glänzen kann und auf einmal war der Grujic wieder der Grujic, den man gesehen hat, bevor Bruno Labbadia kam. Also ich bin auch gespannt auf die nächste Saison mit Hertha BSC, die eben auf diesem 10. Tabellenplatz jetzt rauskommen. Wir haben es ja schon angesprochen. Punktgleich mit Union Berlin. Ein Sieg allerdings weniger als der direkte Konkurrent. Und dann haben wir ja noch Leverkusen, über die wir jetzt schon indirekt immer mal wieder gesprochen haben. Die haben es eben nicht geschafft, in die Champions League zu kommen. Und das, obwohl man mit 63 Punkten wirklich eine sehr respektable Punktekonstellation noch herstellen konnte in dieser Saison. Es gibt noch ein weiteres Highlight für Leverkusen, das ist das DFB-Pokalfinale und man weiß ja auch noch nicht, wie lang es noch in der Europa League gehen könnte. Aber trotzdem bleiben eben 2 Punkte Rückstand. Trotz eines 1:0-Siegs gegen Mainz nach einem Tor von Volland in der 2. Minute. Havertz wurde zunächst geschont, dafür hat Wirtz gespielt und einige schöne Aktionen gehabt. Und bei Mainz 05 durfte Burkhardt beginnen und Aaron Martin hat hinten links gespielt. Das sind quasi die Fakten zu diesem 0:1 aus Mainzer Sicht. Tja, was machen wir denn jetzt mit der Saison von Leverkusen, Christoph? Und müssen wir da dann auch gleich über Kai Havertz sprechen oder kann man es auch unabhängig von Kai Havertz betrachten?
Ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch über Kai Havertz sprechen. Was da jetzt passiert, finde ich schon, ja, ist natürlich wichtig für Leverkusen für die nächsten Jahre oder für die nächste Saison jetzt erstmal. Aber grundsätzlich ist es halt weiterhin für mich eine Mannschaft, die extrem schwer zu greifen ist, weil, also das fühlt sich nicht so an, als hätten sie jetzt die beste Saison seit Jahren gespielt und halt die zweitbeste Rückrunde in ihrer Bundesliga-Geschichte gespielt. Na, hinten raus halt wieder ausgelassen und wieder diesen Champions-League-Platz verspielt. Ich sag jetzt wieder, also kommt mir irgendwie so vor, als wäre das schon öfter passiert, so in den letzten Partien. Also in der vergangenen Saison war es ja so, dass sie sich am letzten Spieltag den Platz geholt haben, oder? Ja, genau. Ja. Aber also, du hast so das Gefühl, das war jetzt irgendwie gar nichts Besonderes in der Saison und trotzdem war die halt verhältnismäßig stark und auch die Truppe mit natürlich Havertz, mit jetzt Wirtz, junge Spieler, die viel drauf haben, Demir bei Amiri im Mittelfeld, gute Techniker, Vorland drin, der wieder zweistellig jetzt getroffen hat in dieser Saison. Bailey schnell über außen, eigentlich doch viel Erfahrung auch in der Abwehr mit den Benders. Ja, auch das ist, es gibt so viele Mannschaften in der Liga, die ich mir anschaue und denke, ja, da könnte doch vielleicht was gehen jetzt in den nächsten Jahren oder auch mal in der Saison. Warum fangen die ja nicht Feuer und geben mal Gas und dann, ja, hast du halt wieder so für mich so unerklärliche Ausreißer und dann einfach halt so Nullnummern, wo gar nichts kommt und wo halt dann in dem Fall Leverkusen halt die Champions League verspielt, wie zum Beispiel jetzt halt dann vor einer Woche gegen Hertha BSC. Insofern, ja, wenn sie jetzt Havertz nicht halten können, na, wenn der wechselt, dann ist es natürlich eine Lücke, die der hinterlässt. Und dann ist halt auch wieder die Frage, können sie die im Sommer halt irgendwie schließen? Können sie das mit den eigenen Spielern schaffen? Brauchen sie da einen großen Transfer? Aber weiterhin für mich eine Mannschaft, die schon den Anspruch haben sollte, Champions League zu spielen und halt auch die Großen regelmäßig zu ärgern, also die ganz Großen und auch zu schlagen. Und trotzdem funktioniert das irgendwie nicht. Und ich habe keine endgültige Erklärung dafür, wirklich.
Markus, kannst du uns da die Erklärung liefern? Bitte, auch alle Leverkusener würden sich drüber freuen.
Die Frage habe ich echt befürchtet, dass ich jetzt erklären muss, wieso das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, weil die Mannschaft ist schon wirklich sehr gut besetzt. Mit Ausnahme der Außenverteidiger. Da finde ich, haben sie weiterhin großen Nachholbedarf. Wendell, Mitchell Weiser, das ist auch, wenn ein Bender da spielt, sie haben ja jetzt häufig auch mit Dreierkette gespielt, so optimal ist es nie besetzt oder sagen wir mal so, für den Fußball, den sie eigentlich an halbwegs guten Tagen können sie ja immer auch mit Mannschaften wie Leipzig und Dortmund, da sind sie dann nicht schlechter. Da sehe ich sie dann auf einem Niveau, aber gerade auf den Positionen fallen sie dann doch mal ab. Und da kann man sicherlich noch mit Neuzugängen was machen. Ansonsten sind halt viele der guten Fußballer noch ein bisschen zu schwankend. Mhm. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Was man sicherlich eigentlich nicht mehr sagen kann, und das gilt meiner Ansicht nach schon von relativ früh, als Busch in Leverkusen übernommen hat, es gibt immer wieder Rückfälle und du kannst immer wieder Gegentore raussuchen, wo du sagst, typische Bosch-Mannschaft, viel zu weit aufgerückt, du hast viel zu großen Raum zwischen letzter Kette und Torwart, in das die Gegner einfach einen Ball reinhauen. Ich glaube, bei einem Bayern-Tor war es jetzt ganz eklatant wieder. Ne? Aber grundsätzlich hat er das auch defensiv schon ganz gut in den Griff gekriegt. Vielleicht, ja, woran liegt das? Vielleicht liegt es einfach daran, dass die anderen dann doch noch konstanter spielen. Ne? Und andererseits, die haben ja auch Spiele. Ich meine, Dortmund spielt 3-3 gegen Paderborn, verliert gegen Mainz und so weiter.
Verliert ja auch gegen Leverkusen, weiß es zum Beispiel, nicht. Mit 4-3.
Lad Frank Lucem ein oder Udo Bonneko. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung. Ja, ist halt, ja, vielleicht ist es dann wirklich oftmals zu Leverkusen. Ne? Ich habe mir gerade mal die Spiele von denen aufgemacht. Wobei, das Spiel habe ich dann tatsächlich auch ganz gesehen, weil ich es auch getickert habe. Das war das 1-4 gegen Wolfsburg. Da kamen die Leverkusener aus der Superserie und jeder dachte, die hauen jetzt auch Wolfsburg weg. Und dann hat Wolfsburg ganz exzellent gespielt. Und Leverkusen hatte diesen Tag, der immer mal passiert, ne? wo dann halt gar nichts läuft. Aber in Schalke und bei Hertha, da darf es dann halt nicht passieren. Und warum es dann da passiert, das ist die Frage. Da doktern die ja schon seit Jahren dran rum, das zu klären.
Ja.
Aber es sind tatsächlich dann doch die Spiele gegen die kleineren Mannschaften oder gegen die aus dem Mittelfeld. Also in der Top-5-Tabelle hat Leverkusen 3 Punkte weniger geholt als die Bayern. Also untereinander die Top-5, ich habe jetzt da eben alle Champions League-Anwärter zusammengenommen, also dann Leverkusen noch mit dazu, zu den 4, die jetzt Champions League spielen werden. Bayern 14, Dortmund 13, Leverkusen 11. Und da Leipzig und Gladbach haben da weniger Punkte geholt zum Beispiel. Also heißt das natürlich im Umkehrschluss, dass Leverkusen halt gegen die kleineren Mannschaften oder halt sowas wie gegen Wolfsburg, ne, also was aus dem Mittelfeld dann oder Europa League dann ist, eben da die Punkte liegen lässt. Und zu einer richtigen Spitzenmannschaft fehlt halt dann, dass man die fast auf Augenhöhe sind, wie zum Beispiel Wolfsburg, halt schlägt und natürlich gegen die ganz Kleinen auch keine Punkte liegen lässt. Und also in den Duell mit den ganz Großen sah es ja dann wirklich ganz gut aus für Leverkusen in dieser Saison.
Und ich glaube, da kann man schon so ein bisschen einen Ansatz der Lösung sehen, ohne dass es liegt ja selten an einer Sache. Aber gegen einen Gegner, der sich tief hinten reinstellt, der sich nicht auseinanderziehen lässt, so wie es Freiburg wirklich eigentlich prototypisch gut gemacht hat gegen Leverkusen und dann dennoch verloren hat, wegen einer sehr, sehr guten Einzelleistung von Kai Havertz, der sich da zwischen die Linien fallen lässt und dann Doppelpass mit Bailey spielt und dann etwas glücklich auch das Tor erzielt. Aber gegen solche Gegner hat sich Leverkusen schwer getan. Und das ist aber jetzt auch nichts so komplett Neues. Das ist jetzt auch für Leverkusener nicht so unbekannt. Da fehlt es halt auch, dass man mal Tore nach Standards macht. Auch mit dem hierbei hat sich da zwar ein bisschen was getan, aber vielleicht auch nicht in dem Maße, wie man es dann gebraucht hätte in der Saison. Ich finde auch, dass Stürmer immer noch ein Thema ist bei Leverkusen. Das ist auch, wenn Kevin Volland in der Hinrunde, wenn ihr euch erinnert, ja durchaus auch mal in die Nationalmannschaft geschrieben wurde oder zumindest das Wörtchen Nationalmannschaft wieder häufiger in Field-Interviews mit ihm fiel. Aber da waren zu viele Spiele mit dabei, wo entweder Leverkusen zu wenig kreiert hat gegen tiefstehende Gegner oder auch seine Chancen nicht genutzt hat. Und defensiv habe ich einfach nur so aus meiner persönlichen Beobachtung heraus jetzt schon 2-3 Mal den Gedanken gehabt, dass da auch echte Probleme auf Leverkusen warten könnten und man sehr froh sein kann, dass man mit Tabsoba einen wirklich guten Wintertransfer gemacht hat. Aber jetzt als Beispiel, wie sich Sven Bender, also der ja ein toller Fußballer ist und der auch wahrscheinlich genau das mitbringt, was du als Leverkusen brauchst, aber wie der manchmal von Mainz stehen gelassen wurde jetzt in diesem Spiel am 34. Spieltag, das war schon auffällig. Und solche Einzelaussetzer, es gab auch mal ganz düstere Abende von Dragovic zum Beispiel, auch von Lars Bender hat man einige Fehler gesehen. Jonathan Tah hatte auch mal so 2-3 Böcke in der Saison hat er mit drin. Das ist halt genau auf diesem Spitzenniveau halt dann zu wenig. Und da machen halt, und wir bewegen uns halt gerade in der Liga, in der halt zwei Teams, oder zumindest, na doch, eigentlich zwei Teams machen eigentlich kaum Fehler. Also gut, beim BVB müssen wir gleich noch drüber reden, wie wir das einschätzen. Aber Bayern und Dortmund, die cruisen halt so vor sich dahin und gewinnen im Grunde alles irgendwie dann. Und wir meckern halt dann, weil es irgendwie in der 90. Minute durch Zirkzee war, aber die gewinnen das. Und da kannst du halt tatsächlich nur mithalten, wenn du das irgendwie nachbauen kannst. Und das kriegt halt Leverkusen unter anderem deshalb, glaube ich, nicht hin. Ich muss trotzdem Frank Lussum noch einladen. Schade, dass es kein Royal gibt, aber es ist einfach nicht drin. Also Leverkusen, 63 Punkte, Platz 5, Mainz 05, 37 Punkte. Dass wir jetzt noch gar nicht so wirklich über Mainz gesprochen haben, ist das größte Kompliment an das, was man da punktetechnisch geschafft hat. Auch gegen Leverkusen wäre noch mehr drin gewesen. Da gab es noch unter anderem einen Lattentreffer und auch ein Tor von Mateta, wo er vielleicht selber ein bisschen besser auf die Abseitslinie hätte achten können. Das war ein sehr schönes Dribbling von Onisivo davor. Also da wäre sogar noch was drin gewesen. Aber Mainz 05 war trotzdem noch einige Baustellen. Das wissen sie aber selber. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Lasst uns dann lieber zu dem kommen, was ich schon angeteased habe. Vor allem, weil ich ja weiß, dass zum einen Markus so häufig beim BVB ist und dass auch Christoph sich dieses Spiel gegen Hoffenheim ganz genau angeguckt hat. Und ja, keine Ahnung. Also nach dem 0:1 gegen Mainz 05 zu Hause, jetzt ein 0:4 gegen Hoffenheim. Für Hoffenheim ging es noch darum, die Qualifikation zur Europa League zu vermeiden, also dass man noch die Quali-Runde spielen muss. Das ist gelungen. Viermal André Kramaric, der damit am Ende der Saison trotz aller Ausfälle noch auf 12 Saisontreffer kommt und damit eben auch ein klarer Sieg für Hoffenheim. Christoph, wie ist jetzt dieses Spiel zu bewerten? Müssen wir da jetzt irgendwelche Mentalitätskeulen rausholen? Müssen wir Lucien Favre in Frage stellen? Kann man das einfach zu den Akten legen, weil es ein 34. Spieltag war? Wie fällt da deine Einschätzung aus?
Also da würde ich tatsächlich bei dem Spiel das große Ganze aufmachen. Also ich habe das Spiel ja genau verfolgt, weil ich es kommentiert habe und deswegen habe ich mich auch im Vorfeld mit dem Spiel ein bisschen mehr beschäftigt. Und für mich ist das schon so eine Erklärung, natürlich nicht die einzige, aber eine Erklärung, warum jetzt der Abstand von Borussia Dortmund auf Bayern München 13 Punkte ist am Saisonende. Weil also Borussia Dortmund in dem Spiel, ich sage jetzt das, was Markus bei den Kölnern gesagt hat, die haben ganz gut angefangen, ne, die Dortmunder, die ersten 5 Minuten oder so, haben dann versucht halt den Ball zu halten, Dominanz auszustrahlen, den Ball laufen zu lassen und sind halt dann nach dem ersten Gegentor, ja, würde fast sagen, auseinandergebrochen und da war halt dann gar nichts mehr und haben halt eigentlich nie ausgestrahlt, dass sie dies einfach das noch konsequent zu Ende spielen. Ne? Die Bayern, die stehen jetzt schon länger als Meister fest und hauen aber im letzten Spieltag noch Wolfsburg 4-0 weg und du merkst bei jedem Fehlpass, den sie spielen oder bei jedem Pressing, in das sie gehen wollen, okay, die wollen halt einfach dieses Spiel noch gewinnen und das Allerbeste, was möglich ist, rausholen und das hast du bei Borussia Dortmund jetzt in diesem Spiel gegen Hoffenheim einfach nicht gemerkt. Du hast auch da keine große Gegenwehr gemerkt, sondern eher halt dann Kopf in den Boden, vielleicht mal Hummels, der sich noch beschwert, aber kein Aufrütteln, auch kein, es waren jetzt ein paar junge Spieler dabei, jetzt wieder auch bei Dortmund, ne, mit Reina zum Beispiel und Morey wieder von Anfang an, Balerdi hat auch von Anfang an gespielt, da kann man natürlich sagen, ja, die sind halt vielleicht noch nicht so weit und Balerdi vielleicht mal ein Stellungsfehler und muss sich an das Tempo erst gewöhnen. Aber ich sehe da auch nicht, was ich zum Beispiel bei den Bayern sehe, dass dann halt ein Müller in Cuisance coacht auf dem Platz und den wieder aufbaut und ihm sagt, so und so machte, also Cuisance vor ein paar Wochen oder war es vielleicht letzte Woche, mal überhastet abgeschlossen, dann war der Müller sofort da und hat ihm wahrscheinlich gesagt, du hast mehr Zeit oder du brauchst nicht so überhastet abschließen. Was macht der Cuisance am Samstag? Haut das Ding halt rein, weil er ein bisschen mehr Ruhe bewahrt und halt seine Schusstechnik zeigt. Und das fehlt mir bei Dortmund, dass sie dann, also untereinander auch und auch von draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, von Lucien Favre, dass man halt dann sagt, ja, mein Gott, ist halt so. Und ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass Favre nicht der richtige Trainer ist für Borussia Dortmund und auch nicht, dass er kein guter Trainer ist, überhaupt nicht. Aber wenn ich halt die Pressekonferenz vor dem Spiel sehe gegen Hoffenheim und der Journalist, der die Frage stellt, sagt, ja, für nächste Saison haben Mats Hummels, Julian Brandt und Erling Haaland schon gesagt, dass sie auf jeden Fall den Meistertitel anstreben. Wie ist denn ihr Ziel für nächste Saison? Und dann kommt erstmal, kann natürlich auch sein, weil es momentan in den Pressekonferenzen besondere Bedingungen gibt, ne, mit Zoom-Meetings und sonst was, dann kommt erstmal eine 5-sekündige Pause. Und dann kommt so ein Jahr schon gegen die Bayern um den Titel kämpfen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Es kommt immer ein Ja, aber. Und ich verstehe nicht, warum ist es so schwer zu sagen, also ich verstehe schon, warum es so schwer ist, das zu sagen, aber warum sagt er nicht, wir wollen Meister werden nächste Saison? Weil wenn du 5-mal in 8 Jahren Vizemeister wirst, was ist dann dein Ziel? Das ist in den nächsten 8 Jahren wieder 5-mal mindestens Vizemeister zu werden? Nee, da muss doch der nächste Schritt muss doch sein, die Meisterschaft zu gewinnen. Es ist ganz schwer natürlich gegen die Bayern, die anzugreifen und die da vom Thron zu stoßen. Aber du musst doch zumindest ausstrahlen, dass du schaffen willst. Auch bei Dortmund ist es so, ich schaue mir die Mannschaft an und dann hast du jetzt da natürlich einen Haaland vorne drin und der hat nur die Rückrunde gespielt und du denkst, ja, wenn der mal eine ganze Saison da spielt und halt vielleicht auch nochmal einen Schritt macht und das auch also noch ein bisschen konstanter spielt, was er gespielt hat, gibt dem Spiel Tiefe, Reina wird nochmal besser sein, du hast Hazard, der wieder super gescored hat für die Offensive, Morey hat einen guten Eindruck gemacht in den vergangenen Partien, finde ich, du hast einen Brand, einen erfahrenen Spieler wie Witzel auf der Doppel-6, du hast hinten Hummels drin, Du hast eine wirklich gute Mannschaft. Und dann kommen halt so Dinge raus, wie halt dieses 0-4 jetzt gegen Hoffenheim, wo du halt einfach nach allen Regeln der Kunst zerlegt wirst. Es hätte ja noch höher ausfallen können. Und wehrst dich nicht. Ich verstehe es nicht.
Markus, verstehst du es?
Über das Spiel gestern kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Da habe ich die Ausschnitte gesehen und ich habe auch irgendwo gelesen, dass Dortmund irgendwie einen Abschluss im Strafraum hatte. Und wenn das der Mannschaft dann passiert, die ja jetzt auch einen Torrekord aufgestellt hat. Aber wir wollen ja sowieso ein bisschen grundsätzlicher sprechen und da muss ich ja sagen, Torrekord ist auch schön und gut, aber wenn man sich mal anguckt, klar, die haben 5 Tore gegen Union Berlin geschossen, 5 gegen Augsburg, 5 gegen Köln war das, glaube ich, auch.
Genau, das war der Rückrundenauftakt mit 5 Toren in den ersten 3 Spielen.
Genau, aber keines dieser Spiele, keines von diesen, wie viele Tore waren es? 84, glaube ich, in der Saison genau, haben sie gegen Bayern München geschossen. Ne? Und das ist halt das Problem. Man muss Borussia Dortmund nicht abfeiern, wenn die 5-0 gegen Union Berlin gewinnen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist eine Mannschaft. Wir haben ja jetzt die Kennzahlen der DFL gesehen, die bezogen sich ja noch aufs letzte Jahr. Die verschlingen an Personalkosten, also im Konzern jetzt, genauso wie Bayern, das muss man ja auch, aber klar, die Profimannschaft nimmt ja da bei weitem am meisten weg. So, das sind 205 Millionen, die Bayern haben, glaube ich, 356 und alle anderen haben Leverkusen 136, die anderen weniger. Und da gibt's welche, die haben deutlich weniger. Und wenn Borussia Dortmund mit der Mannschaft, in die ja enorm viel Geld investiert wurde, diese Saison auch noch, mal 5 Tore gegen den FC Augsburg und Union Berlin schießt, dann ist das natürlich auch gut. Man kann ja auch sehr gut dabei spielen, aber das ist aber auch etwas, was letztlich normal ist, weil die Spieler halt viel zu gut sind für den Gegner dann. So, und was mich so ein bisschen ärgert ist, das hat der Axel Witzel auch gestern wieder gesagt, so, das ist, hört sich auch dann immer so an, Medienschelte, wird dann gesagt, ja, es ist keine Schande, Zweiter hinter Bayern zu werden. Das hat nie jemand behauptet, dass es eine Schande ist. Ganz im Gegenteil, das ist, was ich ja gerade gesagt habe, auch normal, weil die Bayern halt immer noch eine bessere Mannschaft haben. Und die Bayern haben den Riesenvorteil, dass sie nie einen Spieler abgeben müssen, was jetzt Dortmund vielleicht wieder passieren wird. Aber, und da bin ich ganz bei Christoph, es war für mich war es vollkommen korrekt von den Dortmundern diese Saison zu sagen, wir wollen Meister werden. Das wird schwer, jeder weiß, wie stark die Bayern sind. Und dann hat, aber Favre hört sich jetzt, und er war nie richtig davon überzeugt. Er hat schon nach ein paar Spieltagen, hat er schon wieder so abgewunken, ja, man muss auch mal gucken und die anderen sind auch gut. Ja, das ist ja auch alles richtig, aber ich meine, wenn immer nur damit abfindest, dann Zweiter zu sein und das als gut verkaufen willst, denn du musst natürlich auch sehen, du musst mit dieser Mannschaft ja zumindest Vierter werden und da muss man ja auch sagen, ob man jetzt Zweiter oder Vierter wird, das ist letztlich ja auch vollkommen wurscht. Ja, es zählt dann, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass dieser Anspruch, den Hummels und auch andere jetzt formuliert haben, da finde ich, dass man den als Trainer entweder mittragen muss mit Haut und Haaren oder es ist vielleicht doch nicht so die optimale Besetzung und Konstellation. Da könnten wir jetzt noch lange drüber sprechen, weil ich glaube, auch im Verein sieht man das genauso. Auch wenn man, auch das ist ja häufig so, wenn Favre kritisiert wird und wenn ihm das vorgeworfen wird, heißt es dauernd ja, wie kann man diesen Trainer kritisieren, der diesen Punkteschnitt hat. Das hört sich dann noch immer an, als hielte man Lucien Favre für einen schlechten Trainer. Ich sage halt immer, er ist mit Sicherheit ein ganz exzellenter Fußballtrainer, aber in dieser Gesamtheit für die Ansprüche von Borussia Dortmund ist er meiner Ansicht nach nicht die optimale Besetzung. Und viele Kollegen, die auch von ihm viel halten, zu Recht auch, weil sie ihn halt für einen exzellenten Fußballlehrer halten, sagen, ja, aber guck dir doch mal an, was er in Hertha gemacht hat, guck dir mal an, was er in Gladbach gemacht hat. Vollkommen richtig, aber Gladbach und Hertha kamen aus einer ganz anderen Situation und Dortmund ist halt der Verein, der von nahezu allen Gegebenheiten die Nummer zwei ist und wenn du auf Nummer zwei bist, willst du zumindest, sag mal, einmal in 5 Jahren an der Nummer eins vorbei. Oder einmal in 3 Jahren. Das würde denen ja auch reichen. Es sagt ja keiner, wir wollen jetzt mal irgendwie 3-4 Jahre hintereinander Meister werden und die Bayern überholen. Das wäre Größenwahn, der wahrscheinlich irgendwann so endet, wie es Anfang der oder 2005 schon mal fast geendet hätte. Das ist totaler Quatsch. Aber du musst, glaube ich, auch auf der Trainerposition, die ja nun mal die wichtigste Position im sportlichen Bereich ist, jemanden haben, der sich dem Ziel total mit Haut und Haaren verschreibt. Und da sehe ich halt die Defizite bei Lucien Favre und der wird sich nicht mehr ändern. Der ist über 60 Jahre, der ist immer schon so gewesen und den kriegst du natürlich nicht mehr umgebogen. Ne? Und das Problem jetzt in An- und Abführung ist, es ist halt auch niemand da, der dir, also es ist niemand auf dem Markt, der all das hat, was Borussia Dortmund haben möchte und vermutlich auch bräuchte, um innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre tatsächlich dann mal Meister zu werden.
Also das ist ja das grundsätzliche Problem, was man aktuell bei jeder BVB-Diskussion hat. Jeder sagt immer wahre Dinge. Also, weil das stimmt ja alles, was ihr gesagt habt. Und gleichzeitig kann man dann die Gegenargumentation fahren. Vor dem Spiel, vor dem Rückspiel gegen Bayern war Dortmund 4 Punkte hinter den Bayern. Hätte man dieses Spiel gewonnen und es gab da zumindest einen Boateng möglichen Handelfmeter, den es nicht gab, dann hätte man da vielleicht nochmal ranrücken können und die abgeschenkten Spiele kommen jetzt ja hinten raus zu einer Phase, wo man auch abschenken, also wo man sich das auch quasi vorher erarbeitet hatte, abzuschenken. Da dreht man sich, glaube ich, immer so im Kreis. Das Problem, was ich dabei sehe, ist bei diesen Diskussionen rund um Lucien Favre. Ich glaube, die sind völlig, also das ist völlig richtig und jeder hat da gute Argumente und es kann auch sein, also du musst in jedem Bereich als Verein musst du ganz nah an dein Leistungsmaximum kommen, um überhaupt eine Chance zu haben, gegen Bayern zu bestehen. Und da gehört eben dann auch die Trainerposition mit dazu. Und da kann man dann schon so auch sagen, so wie ihr ja argumentiert habt, da fehlen vielleicht dann noch die ein oder andere Prozentpunkte. Gerade wenn man sich die direkten Duelle anguckt. Also als BVB-Trainer hat Lucien Favre 4-mal in der Liga gegen Bayern gespielt und 1-mal gewonnen. Das war dieses 3-2 2018, 2019 und dem folgte dann das berühmte 0-5. In München in der Rückrunde. Und auf der anderen Seite, was mir aber nicht so ganz gefällt, oder was heißt nicht so ganz gefällt, aber was ich schon interessant finde, ist, wie gut die Spieler eigentlich dann aus der Nummer immer rauskommen. Und dass es quasi dann reicht, dass sich ein Mats Hummels und ein Axel Witsel hinstellen und sagen, naja, wir wollen jetzt Meister werden. Und dass das dann, dass man dann quasi als Journalist schon sagt, okay, gut, cool, danke, dann machen wir doch jetzt wieder die Favre-Diskussion auf. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen ein unterbeleuchteter Aspekt beim BVB. Diese unheimliche Qualität, die man dazugeholt hat, Auch der Fakt, dass man damit immer noch den schwächeren Kader hat im Vergleich zum FC Bayern. Das ist einfach so. So ist einfach die Liga wirtschaftlich strukturiert. Und vor allem das wichtige Argument, was du genannt hast, Markus, der BVB muss sich immer wieder damit abfinden, dass Spieler gehen und man muss die ersetzen. Aber ich finde schon, dass genau dieser Aspekt immer ein bisschen zu kurz kommt. Die Spieler, die da beim BVB spielen, die auch alle immer nach außen hin zeigen, man habe jetzt diesen Anspruch, Meister zu werden. Ich habe das nicht immer in der Saison gesehen. Und das liegt dann eben nicht nur am Trainer, sondern eben auch ein bisschen an den Spielern. Und ich finde das interessant, dass man immer über Favre spricht und viel seltener über diesen Aspekt.
Ja, das ist schon richtig. Das ist in gewisser Weise vielleicht ungerecht, aber das habe ich ja schon gesagt. Also wenn eine Mannschaft, guckt dir Bayern unter Guardiola an, guckt dir jetzt Liverpool unter Klopp an, da kriegt der Trainer wird hochgejubelt. Hm. Und das natürlich auch zu Recht, weil ja. Er ist halt nun mal verantwortlich in Gänze für das Spiel einer Mannschaft. Klar, musst du auch die Spieler damit einbeziehen, das ist klar. Und der macht auch viele Sachen sehr richtig. Aber ich glaube, da kann ich mich nur wiederholen. Er ist halt, ich glaube auch, sein Fehler ist, er ist von sich nicht ganz überzeugt. Er ist ein Zweifler, Zauderer, Zögerer. Das ist halt sein Naturell. Das ist genauso wie Leute werden mir und dir und jedem Vorwürfe machen können. Der ist so und der wird sich nicht ändern, schon gar nicht in unserem Alter. Das ist ja auch okay. Aber es fehlt halt ihr, um vor Bayern München zu landen, musst du eine nahezu perfekte Saison spielen. Und da finde ich, ist es auf der Position, fehlt es. Und wenn wir können auch gerne nochmal zu Spielern kommen, können wir auch sehr gerne nochmal zum Torwart kommen. Ich finde, dass Roman Bürki kein Spieler, kein Torwart ist, der den Ansprüchen von Borussia Dortmund genügt. Das ist sicherlich ein sehr guter Torwart, aber das ist auch keiner, der dir so viele Spiele rettet, wie es ein Manuel Neuer ist. Er ist vom Fußballerischen her eine eklatant schwächer. Und er ist ja immer der bei Niederlagen, so wie gestern, dann als Erster ans Mikrofon geht, der dann auch die Mentalität der Mannschaft anprangert. Da frage ich mich dann auch immer, gehört er nicht auch dazu? Und vor allen Dingen, wenn du, Christoph hat es ja gestern dann auch gesehen, hat irgendjemand schon mal das Gefühl gehabt, dass Roman Bürki der Mannschaft irgendwelche auf dem Platz irgendwelche Impulse gibt und zeigt, dass er quasi einer ist, der die Mannschaft da führen kann? Habe ich noch nie gehabt. Und wenn wir jetzt auf das Spiel gegen Bayern nochmal kommen, den Ball, so toll das von Kimmich gemacht ist, den musst du als Torwart von Borussia Dortmund halten. Da gibt's für mich kein Vertun. Den darfst du nicht reinkriegen. Der kommt mit der Hand ran, dann musst du den abwehren. Das tut mir leid. Für mich ist das ein klarer Torwartfehler. Ich habe da schon etliche Diskussionen geführt und das mögen andere anders sehen. Ich bleibe da bei meiner Meinung. Neuer hätte den niemals reingekriegt. Niemals.
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte auch Neuer drauf, wäre ein bisschen vor seinem Tor gewesen, weil er nicht damit gerechnet hätte, dass so ein Geniestreich kommt von Kimmich und dann vielleicht eher schaut, dass er den Steilpass in den 16-Meter-Raum vielleicht abfangen kann. Also, aber das, da können wir hin und her diskutieren. Ich denke auch, dass Neuer der bessere Torwart ist. Aber du hast halt auf allen Positionen, ja, bei den Bayern dann mindestens gleichwertig, wenn nicht bessere Spieler und das dann halt auch teilweise noch doppelt. Ne? Und das macht es natürlich dann auch für Favre zum Beispiel schwieriger, vielleicht auch mal konsequenter zu sein. Also wenn ich zum Beispiel, wenn Jadon Sancho sich wieder in Disziplinlosigkeit leistet, irgendwie nicht pünktlich kommt oder sonst was und dann heißt er halt auch wieder von Zorc und von Favre, ja, das klären wir intern und er ist halt noch jung und so weiter. Bei den Bayern würde er halt einfach nicht mehr spielen. Ja. Und also so eine zweite Halbzeit, wie Sancho zum Beispiel jetzt gegen Hoffenheim abgeliefert hat, da wird er definitiv auch in der Partie danach einfach nicht drankommen, weil er halt einfach der Nächste dahinter ist und der spielt dann. Ne? Also wenn ich in der Pause eingewechselt werde bei 0-2 und habe dann wie Sancho 31 Ballaktionen und bin an keinem Torschuss beteiligt, dann ist es einfach halt zu wenig bei dem Talent, das da ist. Sancho habe ich vorher noch vergessen, als ich die ganzen Spiele aufgezählt habe, die Borussia Dortmund hat. Aber es ist halt so, dass das Fenster jetzt offen ist für Borussia Dortmund. Ja, für RB Leipzig ist es vielleicht jetzt zugegangen durch den Werner-Weggang. Mal schauen, wie sie den ersetzen können. Aber wer ist denn sonst noch da, der die Bayern herausfordern kann? Und jetzt hast du einen Haaland vorne drin, du hast immer noch einen Hazard, du hast einen Sancho, keine Ahnung, was natürlich über den Sommer passiert, du hast einen Reiner, der reinschiebt. Eigentlich nächste Saison ist das Fenster offen für Borussia Dortmund. Übernächste ist dann Haaland vielleicht schon bei den Bayern zum Beispiel, ne? Weil die halt einen Backup brauchen, einen guten für Lewandowski. Und das passiert natürlich Borussia Dortmund, dass sie teilweise auch in der eigenen Liga dann die Spieler verlieren, eben noch an die Bayern. Das passiert den Bayern nicht, da ist Endstation, da geht keiner. Also keiner wird auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Borussia Dortmund wechseln. Oder nur wenige.
Ja, ich finde das... Ich finde, das Fenster war diese Saison in der Hinrunde auch schon auf. Ne? Und ich glaube, also Watzke war ja heute auch im Doppelpass und er hat ja auch gesagt, wir haben jetzt unter Favre zwei sehr gute Halbserien gespielt. Da bin ich auch voll bei ihm. Das auch die Rückrunde. Irgendwann kannst du als haushoher Favorit, und da kannst du noch so viele 100 Millionen mehr ausgeben, dann gibst du halt Punkte ab, die unerwartet sind. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber wenn man diese Spiele von Borussia Dortmund mal addiert in dieser Saison, dann da kommt dann schon doch einiges bei zusammen, wo man sich fragt, warum gewinnst du diese Spiele mit diesem Kader nicht? Mhm. Also zu Hause gegen Paderborn Punkte abgegeben, bei Union Berlin verloren und so weiter. Und da sind noch so
diese Unentschieden-Serie gegen Eintracht Werder und Freiburg, das war das, wo man in der Hinrunde
ging. Genau. Ne?
Ja.
Und ein Punkt jetzt noch wirklich, das, ich kann es ja jetzt nicht ändern, das klingt ja auch negativ. Das ist ja auch dann teilweise so gemeint, aber wie gesagt, noch einmal, um es klarzustellen, ich halte Lucien Favre für einen sehr guten Fußballlehrer, aber halt nicht für geeignet, Borussia Dortmund zur deutschen Meisterschaft zu führen. Und das, finde ich, zeigt auch das Auftreten der Mannschaft in K.O.-Spielen. Und da zähle ich jetzt mal die direkten Duelle gegen Bayern auch dazu. Ja? Er ist nun mal zweimal hintereinander im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, beide Saisons ein Abstiegskandidat, ausgeschieden im Achtelfinale, in der ersten Saison sogar im Heimspiel. Gegen Paris Saint-Germain war ein exzellentes Hinspiel, gegen Inter Mailand war ein tolles Champions-League-Spiel, gegen Barcelona überragend gespielt, 0-0. Aber wenn man dann auch mal guckt, bei Inter Mailand komplett eingetütet worden. Gut, das war noch Gruppenphase. Ja, und bei Paris Saint-Germain doch auch sehr, sehr schmucklos. Ne? Kann man jetzt auch sagen, okay, was, da kann vielleicht ein Trainer dann nichts dafür, aber irgendworan muss man es ja auch bewerten und bemessen. Wir sind ja weder in der Kabine dabei, noch beim Training bist du bei Borussia Dortmund ja sowieso, hast du sowieso nur noch ganz, ganz selten die Chance, selbst als Journalist so zu gucken. Und wenn du die Chance hast, zuzugucken, dann liegt ein ganzer Platz dazwischen und du musst schon irgendwie sehr gute Augen haben. Also das kannst du komplett vergessen. Du kannst, das ist aber ja im Fußball generell eine Entwicklung. Ich weiß nicht, welche Vereine noch dauerhaft ihr Training aufmachen, aber finde ich auch jetzt persönlich nicht schlimm. Ich ziehe da immer einen anderen Vergleich heran. Wenn ich einen Film sehe oder ins Theater gehe, dann muss ich auch nicht unbedingt wissen, wie die Generalproben verlaufen ist oder wie die Proben verlaufen sind. Die müssen ja Samstag das zeigen, was sie im Training gelernt haben. Es gibt immer Entschuldigungen, wovon man vielleicht auch nicht weiß und das ist auch okay, aber letztlich ist das, was samstags oder wann auch immer gespielt wird auf dem Platz, dann passiert, ist entscheidend. Und da sehe ich halt nach wie vor in zu vielen Spielen Defizite bei Dortmund, um Meister zu werden. Und wenn man sagt, das ist okay für uns, wenn wir dauerhaft in die Champions League kommen, ja, das ist das Mindeste, das ist auch okay. Ich glaube, das gibt auch keinen, der sagt, dass Borussia Dortmund eine Scheißsaison gespielt hat. Aber sie sind halt wieder 13 Punkte hinter den Bayern. Und wenn man mit dem Anspruch in die Saison geht, Meister zu werden, ist es ein bisschen zu mager.
Mhm. Ja, vor allem die Neuzugänge waren eben schon deutlich über einer normalen BVB-Saison. Also mit Julian Brandt, mit Mats Hummels, mit Thorgan Hazard, mit Nico Schulz und dann eben auch Erling Haaland und Emre Can noch im Winter, der kommt ja auch noch als Laie mit dazu. Das hatte halt auch eine andere Qualität als vergangene Transferperioden.
Absolut.
Und Max, weil du vorher diese Elfmeterszene angesprochen hast, ne, im direkten Vergleich. Ich finde schon, ich kann noch was dazu sagen, weil ich finde schon, dass man da sieht, wie sich vielleicht auch der Charakter des Trainers ein bisschen auf die Mannschaft überträgt. Stell dir mal diese Szene. Ich will gar nicht sagen, dass man immer auf den Schiedsrichter zustimmen muss und Elfmeter fordern. Aber stell dir diese Szene. Boateng, zwar mit dem Rücken zum Ball, aber wirft sich in den Ball, hat den Arm abgewinkelt. Jeder hat die Szene, glaube ich, noch vor Augen. Stell dir diese Szene im anderen 16-Meter-Raum mit Mats Hummels.
Die Bayern hätten den kompletten Strafraum
angezündet. Glaubst du, dass die Bayern sofort die Ecke ausführen?
Nein,
ist Müller innerhalb von 1,5 Sekunden ist er beim Schiedsrichter. Und bevor sich der Schiedsrichter das nicht anschaut selber, wird nicht weitergespielt. Da sagen die Bayern, da steht uns ein Elfmeter zu und ihr schaut euch das gefälligst an. Und Borussia Dortmund führt die Ecke schnell aus.
Ja, das stimmt.
Und das ist natürlich eine Szene jetzt in der ganzen Saison, aber das zeigt für mich auch einfach diese Gier, die auf jeden Fall halt die Bayern haben und die Borussia Dortmund teilweise fehlt.
Ja. Absolut. Und wenn wir jetzt eh schon bei so einem langen Dortmund-Segment sind, kann ich noch die Statistik zitieren. Ich war froh, als Markus das Roman-Bürki-Argument gefahren hat. Damit hast du was vorweggenommen, was ich in der Saisonrückblicksfolge eh sagen wollte. Er ist kein schlechter Torhüter, aber es ist kein Top-Level-Torhüter. Wenn man sich Statistiken anguckt, Statistiken bei Torhütern sind immer ein bisschen schwierig. Also man darf jetzt nicht jede Zahl auf die Goldwaage legen, aber bei den Großchancen, bei den veralteten Großchancen liegt er auf Platz 11 aller Bundesliga-Torhüter, bei der Strafraumbeherrschung ebenfalls Platz 11, wobei das ist eine sehr schwierig zu ermittelnde Statistik und bei den abgewehrten Schüssen auf Platz 18. Und das zeigt dann in der Summe dann auch, wenn das Statistiken sind und man muss die vorsichtig behandeln, dann vielleicht doch, da fehlt definitiv etwas. Und wenn man sich anguckt, was Top-Mannschaften im Champions-League-Bereich auszeichnet, dann hat das ganz oft mit Torhütern zu tun. Schauen wir uns an, ist jetzt ein bisschen schmerzhafter Vergleich, aber gucken wir uns, was bei Liverpool passiert ist, als man da einen neuen Torhüter verpflichtet hat. Auch wenn ich weiß, dass das ein sehr, sehr hohes Regalfach ist, aber es gibt ausgezeichnete Torhüter in der Bundesliga und man kann auch mal gucken, was Gulaschi bei Leipzig so gehalten hat. Einfach irre. Gut, wir dürfen aber noch nicht aus diesem Segment rausgehen, auch wenn wir jetzt schon so lange über dieses Spiel sprechen. Wir müssen, Christoph, auch noch ein Wort über die TSG aus Hoffenheim verlieren. Nicht nur, weil die eben 4-0 gewonnen haben und sich damit den 6. Tabellenplatz gesichert haben, sondern weil sie nach dem Restart die drittbeste Mannschaft der Liga waren. Hoffenheim hat aus diesen 9 Spielen, die man noch machen konnte, 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen geholt und ist damit eben hinter Bayern, die alles gewonnen haben, und Dortmund, die 3 Spiele abgegeben haben gegen Bayern und dann die beiden gegen Mainz und gegen Hoffenheim, eben auf Tabellenplatz 3. Wie hast du denn Hoffenheim erlebt in Dortmund und wie ist das jetzt einzuschätzen, dass die so einen tollen Saisonendspurt hingelegt haben? Ja, sehr erfolgreich.
Dazu muss man sagen, dass 3 dieser Siege jetzt unter der neuen Trainerkonstellation ja zustande gekommen sind und das erste Spiel, als sie die Trainer gewechselt haben oder sich von Schreuder getrennt haben und dann dieses Trainerteam installiert haben, habe ich ja auch gesehen und kommentiert. Gegen RB Leipzig war das damals, das war zwar 0-2, aber da haben sie auch schon gut gespielt, finde ich, und hatten die besseren Chancen eigentlich. Und ja, die stehen da hinten mit ihrer jetzt Dreierkette oder Fünferkette, stehen die gut. Also Grilic hat jetzt gegen Dortmund wieder zentral in der Dreierkette gespielt. Die Woche vorher war, glaube ich, im zentralen Mittelfeld. Da hat jetzt Samaseko gespielt gegen Borussia Dortmund, dem auch sehr gut gefallen hat als zentraler Sechser. Also wirklich sehr, sehr aufmerksam, Bälle abgefangen, gut verteilt. Und dann haben sie halt nach vorne ja auch wirklich eine gute Mischung. Also Karajabek und Sko, die ja auch dann gleich die ersten beiden Tore jetzt gegen Dortmund vorbereitet haben, als wirklich offensiv starke Außen. Kramaric, natürlich überragende Leistung mit den 4 Toren und auch in der Position, die er gespielt hat, finde ich sehr, sehr wertvoll. Also nicht komplett vorne drin, sondern halt zwischen Mittelfeld und Angriff immer hin und her. Bebu, der halt eher das Tempo reinbringt, auch toll sich gegen 3 durchgesetzt hat und Karajabek eingesetzt hat beim 1-0. Also sehr, sehr wichtig, dass er da 3 Spieler auf sich gezogen hat und dann eben da noch den letzten Haken gemacht hat und eigentlich Karajabek freigespielt hat. Und Dabur gefällt mir auch sehr, sehr gut in den vergangenen Wochen, so als als Zielspieler, der vielleicht jetzt dann nicht jetzt der auffälligste war gegen Dortmund, aber den du halt einfach brauchst, wenn man einen Ball halten kann. Auch so ein Spieler, der, glaube ich, jetzt als einziger Stürmer dann vielleicht ein bisschen überfordert wäre. Also wenn er Ball halten, ablegen und vorne dann im 16er auch noch die Dinger machen und in die Tiefe gehen, dann, wenn er es machen müsste, wäre es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber dadurch, dass er halt mit Kramaric und Bebu noch die Unterstützung hatten, auch mit Sko und Kadarjabek über außen, Rudi auch noch so ein Verbindungsspieler, ja, hat das halt einfach sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, bei Schreuder war ja schon immer so das Thema, okay, der probiert jetzt verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen aus, dann wieder Viererkette, wieder Fünferkette. Und jetzt gibt's halt dieses klare System und hat eigentlich auch jeder so seine Rolle. Und ja, war jetzt, finde ich, ein gutes Spiel auch gegen Borussia Dortmund. Wir haben jetzt viel über Dortmund gesprochen, aber Hoffenheim hat halt einfach dann in der ersten Halbzeit die beiden Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt. Das war zweimal schlecht verteidigt von Borussia Dortmund, aber Kramaric hat halt die beiden Buden gemacht. Und ja, in der zweiten Halbzeit, dann dritte war dieser Konter, als Bibu dann Kramaric freigespielt hat. Und ja, wenn der halt ein bisschen Platz hat, dann ist er halt auch schwer zu stoppen. Insofern, ja, halt auch so eine Mannschaft, wo ich mir denke, wenn ich die sehe, tolle Spieler, ja, warum geht da eigentlich über eine ganze Saison hinweg gesehen nicht mehr? Also alle eigentlich, so fünf Mannschaften hinter den Bayern, bei allen denke ich mir das eigentlich, also, oder vielleicht, ja, genau, fünf Mannschaften hinter den Bayern, bei Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim, denke ich mir das immer, warum geht da nicht ein bisschen mehr?
Ja, Hoffenheim, also beeindruckend. 11:1 Tore aus den letzten drei Spielen und damit eben jetzt die Europa League gesichert. Und zwar sicher, man muss nicht in die Quali, in die muss nämlich der VfL Wolfsburg. Und das wäre doch dann die perfekte Überleitung, um auch über deren Spiel zu sprechen. Und praktischerweise sprechen wir damit auch über jene Mannschaft, die gerade schon immer wieder erwähnt wurde im Dortmund-Segment, nämlich den FC Bayern. Also, 101 Tore sind es nicht geworden für den FC Bayern. Das ist natürlich grob enttäuschend, aber 100 wurden es und 34 für Robert Lewandowski. Auch in Wolfsburg ziehen die Bayern durch und gewinnen nach Treffern von Coman, Cuisance, Lewandowski und Müller mit 4:0. Tja, Markus, was fängt man mit dieser Saison an? Ehrlich gesagt bin ich fast auch schon zu müde, die Bayern immer in allerhöchste Höhen zu heben, weil was soll denn das eigentlich? Also man gewöhnt sich ja sogar an dieses den Gegner wegballern und 100 Tore machen und die größte Nachricht ist ja wirklich, dass es nicht 101 Tore wurden. Was ja schon völlig absurd ist, dass wir über eine 100-Tore-Saison so sprechen, geht es dir auch so, dass diese Dominanz von Bayern einen ermüdenden Effekt auf dich hat?
Naja, das klar, der ermüdende Effekt ist halt, dass du kein spannendes Meisterrennen hast. Und das sage ich jetzt ausdrücklich als Fußballfan. Das hat eine Liga für mich halt keinen Reiz, wenn keine Spannung im Meisterrennen besteht. Wenn du dich mal in andere Ligen, Serie A oder so, da habe ich jetzt auch ein paar Spiele geguckt, das ist super interessanter Fußball teilweise, aber wenn du halt keine spannende Meisterschaft hast, ob dann Lazio Rom oder AS Rom oder AC Mailand in die Champions League kommen, das interessiert auch herzlich wenig und von daher ist es dann schon ermüdend, dass die Bayern immer vorne sind. Was vielleicht aber auch ein sehr ermüdender Faktor ist, dass du dir denkst, das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Mhm. Und das spielt mit Sicherheit dann auch noch damit rein. Andererseits ist es natürlich schon bemerkenswert, wie die ihre Sache durchziehen. Und wenn du dann, Hermann Gerland hat ja gesagt, wie immer, immer Glück ist Können. Und das war ja in der letzten Zeit ja auch kein Glück in den allermeisten Fällen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Sondern wenn du diese Sache so konsequent durchziehst und jeden Gegner weghaust, egal ob du schon Meister bist oder so, dann hat das natürlich schon was mit einer Grundqualität und einer Grundstimmung in einer Mannschaft zu tun, in einem Verein zu tun und auch mit ja, da sind wir schon wieder bei einer Einstellung. Ich wüsste jetzt kein besseres Wort dafür, um das zu beschreiben. Und dass das total schwer ist, über eine Saison von 34 Spielen gesehen, dieser Mannschaft irgendwie in die Karre zu pinkeln, das ist ja ganz klar. Nur, wenn wir nochmal zum Vergleich Dortmund-Bayern kommen, selbst in der schwachen Hinrunde der Bayern, in der größtenteils schwachen Hinrunde der Bayern sind die Dortmunder noch dahinter gelandet.
Hm. Ja, ich weiß auch gar nicht, was mein Problem ist. Vielleicht ist es auch einfach, weil vielleicht ist es auch tatsächlich dieses, weil ich ja offen damit umgehe, dass ich früher mal Bayern-Fan war und deswegen besonders darauf achte, wie quasi das Verhältnis zwischen Lob und Kritik bei den Bayern ist. Und logischerweise kannst du aktuell nur loben und auch so ein Spiel jetzt in Wolfsburg, das halt einfach so runterzuzocken, und Wolfsburg hat es nicht schlecht gespielt. Für Wolfsburg ging es noch um sowas und trotzdem hatte Wolfsburg keine Chance. Also zwar nicht im buchstäblichen Sinne, aber es war völlig klar, nicht nur nach dem 1:0, sondern ich würde sagen, mit dem 2:0 von Cuisance war klar, okay, Leute, ihr braucht auch gar nicht wieder aufstehen. Das wird jetzt einfach genauso laufen, wie es in der Rückrunde ja immer gelaufen ist. Also 49 von 51 möglichen Punkten in der Bundesliga geholt. Nur ein Unentschieden gegen Raba Leipzig. Ansonsten hat Bayern alles gewonnen. Das ist ja völlig abartig. Also natürlich ist das eine großartige Mannschaft mit anscheinend einem guten Trainer, mit einem überragenden Lewandowski. Und du könntest quasi über jeden Einzelnen da dich positiv echauffieren. Und du hast ja auch zum Beispiel mit Odriozola, der für Pavard gespielt hat, auch dann zum Beispiel gemerkt, auch, also da wäre es jetzt auch nochmal leicht im Vergleich zu demjenigen, der ihn jetzt ersetzt hat, dann nochmal Pavard zu loben zum Beispiel oder auch nochmal über Cuisance sich auszulassen, der jetzt auch eben gute Partien gemacht hat zuletzt bei Bayern. Und trotzdem finde ich es irgendwie so schwierig, weil als Pep Guardiola zu den Bayern kam oder vorher noch Jupp Heynckes, da waren diese Rekordspielzeiten von Bayern quasi noch etwas Neues. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht nur noch um die Frage, welchen Rekord jetzt die Bayern in dieser Saison wiederholen. Und da muss ich tatsächlich sagen, fällt es mir auch dann hier im Rasenfunk echt schwer, da auch so richtig den Maßstab noch heranzuziehen. Also das ist ganz toll und das ist eine überragende und krasse Saison. Und trotzdem denke ich mir, ja, mei, gut, aber ich weiß nicht, ich krieg nicht mal hier meinen Punkt zu Ende. Vielleicht liegt es auch an mir. Wahrscheinlich ist es nicht der FC Bayern, sondern ich bin das Problem. Christoph, weiß nicht, wie du das siehst. Okay, hört ihr mich wieder nicht mehr? Hört ihr mich? Es liegt wieder an meinem Internet. Ey, das ist doch zum Kotzen. So, an dieser Stelle habe ich meine Gäste verloren aufgrund einer Netzstörung, die mich leider schon das ganze Wochenende über begleitet. Ich habe Samstagnacht noch, als dann sogar irgendwann die Rasenfunkvorbereitungen deswegen unterbrochen waren, den Service aktiviert. Die haben sogar reagiert, aber offenbar das Problem nicht behoben. Jetzt nehmen wir das Ganze hier über einen Hotspot auf, so wie man das halt in einer Millionenmetropole wie München macht. Und ich hoffe, die Leitung bleibt stabil. Wir haben allerdings keine Chance, dass ich mich nochmal an das erinnere, was ich gesagt habe, bevor diese Verbindungsunterbrechung aufgetreten ist, und Christoph und Markus konnten meine Eloge über die Schwierigkeit, Bayern zu loben, sowieso nicht hören. Ist vielleicht auch wirklich nicht so schlimm, wenn ich jetzt mit einigen Minuten Zeit darüber nachzudenken nochmal mich dran zurückerinnere. Es geht euch nichts verloren, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen einfach ganz allgemein die Frage, Markus, was findest du ist zu dieser Saison des FC Bayern noch unbedingt zu sagen oder wurde vielleicht auch einfach schon alles gesagt, was wichtig ist?
Ja, das meiste wurde tatsächlich schon gesagt. Hansi Flick, glaube ich, muss man dann auch noch abwarten, wenn große europäische Spiele kommen und die kommende Saison. Also da würde ich jetzt vorwarnen, da ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber was er da jetzt gemacht hat und gerade in der Rückrunde, großartig. Was man natürlich gar nicht mehr so erwähnt, weil es halt schon als selbstverständlich hingenommen wird, ist Robert Lewandowski. Das ist außergewöhnlich und das seit jetzt, ich glaube, 10 Jahren. Ich hatte letztens einen kurzen Text über ihn geschrieben. Ich glaube, mein Gedächtnis ist echt nicht mehr so gut, aber
es ist auch schon 300, sehr später,
300, 318 von 350 so in der Ecke möglichen Spielen, und das waren ja noch nicht mal alles Verletzungen, da wurde er manchmal geschont, dann war mal eine Gelbsperre dabei, das ist schon der totale Wahnsinn. Also wenn man sich auf einen Spieler, auf einen Stürmer so verlässt und das dann aber auch, dass man wirklich guten Gewissens eigentlich machen kann, weil er sowieso nie verletzt ist. Und dieses eine Mal, wo er dann fehlte, damals gegen Real, dann, da hat sich dann sofort auch ausgewirkt. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend. Alphonso Davies, eine Weltsensation, würde ich mal. Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz fantastischer Spieler. Also das ist, glaube ich, würde ich jetzt nicht wissen, welcher Neuzugang besser war in dieser Saison. Ja, und ich bin dann mal gespannt auf nächstes Jahr. Ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Champions League, aber ich glaube, wir haben in dieser Stunde oder in diesen Stunden jetzt noch gar nicht über Geisterspiele gesprochen. Mhm. Ich finde es echt nicht mehr zu ertragen. Es nervt ungemein.
Wahnsinn, oder?
Ich finde es ganz furchtbar, Geisterspiele. Auch da, das hat das gewisse Nichts. Ich finde, das macht den Fußball auch, man hat so immer das Gefühl, das ist so eine Stufe schon schlechter und jeder Fehlpass wird noch mal schlimmer. Vielleicht wird es sich bald mal ändern. Also Champions League, auch weil Liverpool natürlich nicht mehr dabei ist, reizt mich so jetzt gar nicht. Und dann gucken wir mal wieder, wenn vor Fans gespielt wird, wie sich das auch mit dem FC Bayern ausweitet oder weitergeht, eher gesagt.
Das fasst es doch ganz gut zusammen, oder Christoph? Ich stelle jetzt noch ganz kurze Fragen, weil ich ja immer wieder weg bin bei euch.
Ich würde noch ergänzen bei den Bayern. Ich würde mal ein Tor mal rausgreifen, gleich das erste, das 1-0 jetzt gegen Wolfsburg, das 0-1. Da hat ja Wolfsburg Pressing gespielt und war für mich schon sehr faszinierend, wie schnell die Bayern da halt durchkommen. Ein weiter Ball von Neuer, der wird verlängert von Müller, Lewandowski macht ihn fest, lässt wieder prallen, Müller in den Lauf von Coman, Patsch, vierte Minute 1-0 für die Bayern, gegen eine Mannschaft, die presst, weil halt Wolfsburg mit 5 oder 6 Spielern in der Bayern-Hälfte war, die waren dann alle weg und den Rest haben die Bayern halt dann durch diesen Superpass von Müller, mit dem er sich ja den Rekord, die 21. Vorlage gesichert hat, umspielt. Und wenn man ein paar Wochen zurückgeht, Spiel gegen Freiburg, tiefstehender Gegner, ja, kein Pressing in der Situation, dieser Treffer von Lewandowski, schiele ihn auch nochmal schnell, Kimmich mit einem Pass auf Müller, der sich löst am 16-Meter-Raum, ablegt auf Goretzka, der geht rein in den 16-Meter-Raum, schießt, Cholo lässt abprallen und Lewandowski köpft ihn dann drüber. Also zwei komplett verschiedene Situationen, ein Gegner, der presst, einer, der tief steht und die beiden haben Lösungen und das ist schon, zeichnet diese Mannschaft auf jeden Fall aus und ich bin halt sehr gespannt, ob sie das gegen besseres Pressing und vielleicht noch einen noch besser defensiv stehenden Gegner genauso machen, also in der Champions League dann.
Ja, auf diese besondere Champions League Saison, da können wir vorausschauen. Also die Bayern sind Meister, das ist jetzt keine Neuigkeit. 100 Tore haben sie erzielt, 32 kassiert, 82 Punkte. Das sind 13 Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf Borussia Dortmund. Und der VfL Wolfsburg, der ist durch diese Niederlage noch auf Tabellenplatz 7 abgerutscht, weil eben Hoffenheim eben jenes besprochene 4-0 bei Dortmund erreichen konnte. Das heißt, für Wolfsburg beginnt die Saison früher, wobei Oliver Glasner interessanterweise gesagt hat, so viel würde das an der Saisonvorbereitung gar nicht verändern, seiner Meinung nach. Und für die Bayern geht es jetzt natürlich noch im Pokal gegen Leverkusen dann um den Titel. In einem komplett anderen technischen Setup, was ihr aber hoffentlich nicht hören werdet, liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir jetzt diese Sendung noch fertig zu bekommen. Ich entschuldige mich für alle technischen Probleme, vor allem bei meinen beiden Gästen. Ihr bekommt davon hoffentlich nur ein Müh mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen noch sprechen über das Spiel des SC Freiburg gegen Schalke 04. Das nächste 4-0, über das wir sprechen wollen, aber zum Leidwesen aller Schalker. Das 4-0 fällt nicht für die Auswärtsmannschaft, so wie bei Hoffenheim und Bayern, sondern der SC Freiburg kann 4 Tore schießen. 2-mal Waldschmidt, 1-mal Schmid und 1-mal Höhler. Das sind die Torschützen für den SC. Und es ist schwierig, über Schalke ohne negative Superlative zu sprechen. Da ging nicht so arg viel. Wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, wenn man sich die Restart-Tabelle anguckt, die einzige Tabelle, die gerade noch so erträglich ist, ist tatsächlich die Abschlusstabelle. Da liegt Schalke 04 auf Tabellenplatz 12 mit 39 Punkten, aber ihr alle habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war nicht so arg genial, was Schalke 04 da noch zustande gebracht hat. Und Markus, jetzt haben wir ja noch Nebenkriegsschauplätze. Neben diesen sportlichen Problemen gibt's finanzielle Probleme, gibt's Imageprobleme. Ich weiß nicht, wie wir die Personalie von Tönnies da auf einen Begriff reduzieren wollen. Und es gibt ja auch personalen Umbruch in der Struktur von Schalke mit neuem Pressesprecher unter anderem und jetzt den Gerüchten über neue Fitnesstrainer. Du bist ja nah dran beim FC Schalke 04. Wo würdest du denn sagen, drückt der Schuh gerade am meisten?
Ja, ich denke, dass die Personalie Tönnies jetzt doch schon alles überstrahlt, weil es gab immer mal in der Vergangenheit, ich will nicht sagen eine Opposition, aber sehr kritische Gruppen, die auch darauf hingewirkt haben, dass Tönnies abgewählt wird als Aufsichtsrat. 2016 war eine Mitgliederversammlung, da war es schon, hätte es sehr eng werden können. Da hat er trotzdem auch noch 57% gekriegt, weil er natürlich auch einen riesigen Apparat hinter sich hat. Letztes Jahr war dann eigentlich unangefochten, aber jetzt kriselt es so. Das Problem für die Schalker Fans, die ihn weghaben wollen, ist, das ist nicht so einfach, weil also kurzum, er steht erst 2022 wieder zur Wahl. Clemens Tönnies ist von seiner Struktur her eigentlich so gestrickt, dass er nicht zurücktritt. Aber das können wir natürlich jetzt auch schlecht beurteilen, weil der Druck möglicherweise in seiner Firma so groß wird. Denn auch da ist ja nicht nur jetzt die Sache mit Corona und den tausenden Infizierten, sondern er hat ja auch noch den Streit mit seinem Neffen Robert, bei dem es quasi um ein Unternehmen geht, das 7-8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Also das drückt schon alles und deshalb sind, glaube ich, die Fans, die ihn weghaben wollen, auch gut beraten, das möglichst jetzt voranzutreiben. Und das wird ein spannender Sommer in vielerlei Hinsicht. Oh, jetzt haben wir nicht nur technische Probleme.
Trink mal kurz einen Schluck und währenddessen würde ich noch mir erlauben, die Rückfrage zu stellen. Kannst du noch für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht diesen Seitenstrang nicht so mitbekommen haben, der angesprochene Robert, der Neffe, auf was beziehst du dich denn da?
Das ist ein schwelender Rechtsstreit. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das so ist, aber ich meine, es sei derzeit so, dass Clemens und Robert Tönnies jeweils zu 50% Teilhaber dieses Unternehmens sind. Und das ist jetzt auf die Schnelle nicht so gesagt, wie das genau zusammenhängt. Aber ich wollte damit nur sagen, das ist jetzt auch ein Feld, auf dem Clemens Tönnies oder es wird ja heutzutage viel von Baustellen gesprochen. Sagen wir, er hat drei große Baustellen. Die eine ist dieser Rechtsstreit mit seinem Neffen. Zweite und wahrscheinlich derzeit größte ist Corona, Schrägstrich Schwierigkeiten generell in der Fleischindustrie. Denn da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also diese Missstände sind ja seit langem bekannt. König der Schweine mal bitte googeln, Zeit Online, ein Text von 2015. Da steht alles drin, was jetzt auch wieder hochgekocht ist. Hochinteressanter Text übrigens. So, und dann hat der Schalke, da kann er sich derzeit eigentlich gar nicht drum kümmern, obwohl das auch eine Riesenbaustelle ist. Stichwort Ausgliederung. Ja, und auch das ist genau wie eine Absetzung von Tönnies mal nicht eben so im Handstreich gemacht. Und da wird gerade viel im Hintergrund geredet, diskutiert. Und da werden, was ich gehört habe, auch Leute versucht zu überzeugen, in die Opposition, also mit Gesicht in die Opposition zu gehen. Mhm. Und jetzt ganz frisch wird ja über eine Gehaltsobergrenze berichtet von der Süddeutschen. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Und da sind wir, wenn das tatsächlich stimmen sollte, die berichten von Neuverträge, kein Spieler mehr als 2,5 Millionen. Jetzt wissen wir natürlich genauso wie beim Financial Fair Play, man kann alles auch schön umschiffen, aber wenn du keinen Spieler mehr holen kannst, der mehr als 2,5 Millionen Euro verdient, dann ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, den ich sowieso für Schalke befürchte, / vorhersehe, nämlich der, den der HSV, der VfB Stuttgart und auch Werder Bremen gegangen sind, nämlich dass du von einem Verein, der jahrelang nahezu immer oder zumindest sehr regelmäßig im Europapokal gespielt hat, zu einem Abstiegskandidaten wird, den es dann auch irgendwann mal erwischt. Bei Bremen könnte es bald soweit sein, die anderen beiden hat es schon erwischt. Und Von daher also Baustellen überall. Und das muss man auch noch dazu sagen, es ist nicht nur so, dass die Fans auf der Palme sind gegen Tönjes, sondern die haben Brass auf die komplette Führungsetage des Vereins. Da sind also Sportvorstand Jochen Schneider und auch der Marketingchef Alexander Jobst sind damit eingeschlossen. Finanzvorstand weiß man noch nicht, die Stelle ist noch nicht neu besetzt. Schalke muss sich sicherlich was einfallen lassen und sag ich mal, einen sehr, sehr fankompatiblen Menschen an die Spitze dieses Ressorts stellen, vielleicht sogar noch einen Vorstand mit einstellen, um die Leute wirklich davon zu überzeugen, ja, das ist wieder mein Schalke, diesem Verein will ich mitgehen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann könnte man, wenn man es vernünftig angeht, auch eine Ausgliederung verkaufen. Denn ich glaube nicht, dass ein so großer Widerstand dagegen besteht, dass ganz viele Leute sagen generell, das mache ich nicht mit. Aber die Leute sagen, und das ja auch völlig zu Recht, was hilft uns denn eine andere Rechtsform, wenn die Leute, die jahrelang nicht mit Geld umgehen konnten, jetzt plötzlich mehr Geld kriegen, einmal, und das dann auch sinnlos ausgeben. Von daher, tja, dann hat man ja ein noch größeres Problem, weil dieses Geld wo es auch herkommt oder so und dann verbrannt ist, dann kriegt man auch von Banken nichts mehr.
Wir haben da einen sehr langen, sehr interessanten Kommentar unter mitmachen.rasenfunk.de bekommen von Fipser und der endet dann in dem Fazit, ich zitiere ihn mal, Schalke muss endlich aufhören, finanziellen Raubbau an der eigenen Zukunft zu betreiben und die Vereinsführung, die seit Jahrzehnten dafür steht, rausschmeißen. Aber Schalke muss auch lernen, sich realistische Saisonziele zu stecken und Geduld mit Spielern und Trainern zu entwickeln. Es gibt einfach keine nachhaltige Alternative mehr dazu. Würdest du dem dann zustimmen?
Ja, würde ich absolut zustimmen. Zwei Sachen, zwei kurze Anmerkungen. Also Jobst und Schneider sind natürlich jetzt nicht schon jahrelang da. Jobst schon, Schneider aber nicht. Ne? Aber gut, das ist eine Marginalie. Realistische Ziele, bin ich sofort dabei. Weiß ich natürlich jetzt nicht, was er mit realistischem Ziel meint. Also für Schalke ist es in der aktuellen Lage und mit dem, was da eventuell dann auch kommt, Stichwort Gehaltsobergrenze, absolut kein realistisches Ziel mehr, in den Europacup zu wollen.
Ja,
ne, ja. Da muss man so sagen, also wir als Schalke 04 müssen uns neu aufstellen, wollen jedes Jahr in der Bundesliga bleiben, um uns dann gesund zu entwickeln und vielleicht in ein paar Jahren mal darüber wieder zu reden, dass wir mal nach oben kommen. Das wäre meiner Ansicht nach realistisch. Aber man kann mit dieser Werksriege, die wir im Laufe der Sendung ja schon angesprochen haben, kann man nicht mehr mithalten. Und von den oberen dreien brauchen wir da gar nicht zu reden.
Ich denke, in die Richtung wird es ungefähr gegangen sein, was sich Fipser auch gedacht hat. Jetzt haben wir, Christoph, erstaunlich wenig über das Sportliche bei Schalke 04 gesprochen und das stimmt ja auch nicht. Hat man ja jetzt unter anderem an diesem Spieltag auch wieder gesehen, wobei wir auch hier wieder ein Spiel haben, wo vielleicht das Ergebnis ein bisschen deutlicher ist als das, was auf dem Platz zu sehen war, aber solche Spiele gibt es dann eben hinten raus auch. Wie würdest du denn, wenn wir jetzt aber dann kurz aufs Sportliche zurückkommen, den Zustand von Schalke 04 beschreiben, dass es nicht gut ist, ist ja allen schon klar inzwischen.
Ja, 16 Spiele ohne Sieg, ne? Bundesliga Negativrekord, jetzt mal ausgebaut mit dem 0-4 in Freiburg. Also das, was ich in den letzten Wochen von Schalke gesehen habe, ist schon, also da mir fehlt halt einfach so. Man könnte natürlich jetzt, wenn man das auch nimmt, was Markus sagt, ne, und das hört sich ja dann doch nochmal wirklich pessimistischer an, als ich das jetzt bis jetzt gehört habe, beziehungsweise mir auch ausgemalt habe, dann wäre natürlich ein Schritt jetzt auch für das letzte Saisondrittel, die letzte Saisonphase gewesen, halt noch vielleicht konsequenter mit diesen jungen Spielern zu spielen, ne? Weil das war das Einzige, was mir dann eigentlich in den vergangenen Wochen gefallen hat, dass man halt dann aus dieser knappen Schmiede auch mal die Spieler hat. Also wenn es jetzt tatsächlich dann finanziell so bergab geht, dann ist vielleicht das auch erstmal die Zukunft und da könnte man möglicherweise auch ein paar Fans wieder positiv stimmen, ne, und wieder umstimmen, wenn man sagt, okay, das sind halt einfach die Spieler, die wir halt ausgebildet haben in unserem Verein und die halt auch vielleicht dann für die Identität von Schalke 04 stehen können in den nächsten Jahren. Also so Spieler wie Kutucu zum Beispiel, Bostuan, der jetzt gekommen ist, Merchan und so weiter und so fort, Becker, der jetzt auch immer wieder gespielt hat. Ansonsten ist es ja wirklich so, dass ja, da war dann die Phase, wo man sich ja wirklich ergeben hat und nur noch defensiv gespielt hat und Ballbesitz von 30% oder so hatte. Hm. Dann kann ich mich erinnern an das Spiel gegen Frankfurt, als man in der ersten Halbzeit eigentlich fast untergegangen ist und ja, da muss ich dann aber auch sagen, also da in dem speziellen Spiel gegen Frankfurt war es so, dass man halt einfach im Mittelfeld immer Unterzahl hatte und da überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Und zur Pause gab es dann die Umstellung von David Wagner. Da hat er halt einfach dann auf eine Raute umgestellt im Mittelfeld und hat was getan. Aber ich hätte mir schon erwartet von diesem Trainer auch, dass er so ein bisschen mehr in die Richtung macht, ne? Dass er da halt dann vielleicht auch mal während einer Halbzeit umstellt, wenn er merkt, dass es nicht passt. Denn also so einen wirklichen Stempel hat jetzt David Wagner der Mannschaft über die komplette Saison natürlich auch nicht aufgedrückt. Wenn ich aber jetzt höre, was Markus sagt, kann ich mir da auch vorstellen, warum der jetzt immer noch Trainer ist. Weil man sich halt wahrscheinlich auch nicht von ihm trennen will beziehungsweise kann und dann halt wieder einen neuen Trainer installieren müsste, den man ja auch wieder zahlen muss. Insofern hatte ich mir natürlich von Schalke in dieser Saison mehr erwartet. Die ersten Spiele, jetzt einen ganz großen Bogen schlagen, da hat man diese Philosophie von Wagner schon gesehen, finde ich. Zumindest in Ansätzen. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das über die komplette Saison durchzuziehen. Und dann, ja, mit der Serdar-Verletzung war es dann wahrscheinlich komplett vorbei, ne? Weil dann fehlt jetzt halt auch noch zusätzlich noch ein Spieler im Mittelfeld, der ein bisschen was offensiv gemacht hat und insgesamt, ey, schießen halt einfach zu wenig Tore und haben halt auch wirklich keinen da vorne drin, der halt sicher mal 10 Buden macht oder 15 Buden macht. Und wenn man halt jetzt sieht, wie in welchem Tempo halt Freiburg, die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie Spiele 4-5-0 gewonnen, wie halt der Schalke einfach überlaufen wird in dem Spiel und die Schalke halt immer zu spät sind, finde ich das schon bei allen Verletzungen, die Schalke haben, schon noch bedenklich.
Und auf der anderen Seite hast du ja aber vorhin schon gesagt, eine der Überraschungen der Saison Freiburg. Jetzt hast du noch deine 3 Minuten Lobhudelei auf den SC.
Ja, also Jahr für Jahr finde ich ja wieder einfach faszinierend, was da erreicht wird und Mannschaft muss Jahr für Jahr wieder umgebaut werden und Abgänge und trotzdem schafft es Christian Streich da immer wieder eine gute, schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu bringen. Viel halt mit Kompaktheit natürlich in der Defensive. Die Spiele gegen Leverkusen und Gladbach habe ich ja zum Beispiel auch angesprochen schon. Gegen Bayern, gut, da hat es nicht ganz so geklappt, aber das ist halt einfach das Freiburger Spiel und dann ja, schaffst du es halt wieder, dich nicht nur zu halten in der Liga, sondern halt wirklich bis auf einen Punkt an der Europa League dran zu sein, ne? Und wenn du vergleichst, was da die Mannschaften außenrum, was die halt am Budget haben und Freiburg mischt da wieder mit, das ist schon aller Ehren wert. Hast du dann so Spieler wie zum Beispiel ein Höhler, der jetzt wieder getroffen hat gegen Schalke, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja gut, der arbeitet viel, aber dann doch schon so ein bisschen den Chancentod. Andererseits hat er sich, finde ich, jetzt in der Saison einfach zum wichtigen Spieler auch entwickelt. Und da merkt man, glaube ich, schon auch, dass Christian Streich einfach ja die Spieler dann nochmal besser macht und in sein System halt dann integriert und alles aus ihnen rausholt. Und wenn's blöd läuft für Freiburg, verlieren sie Schwolo, verlieren sie Koch, verlieren sie Waldschmidt jetzt im Sommer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann halt jüngere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wieder Einsatzzeit bekommen und dass man wieder eine ganz gute Mannschaft hat. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt nur Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind, ne? Das darf man jetzt auch vielleicht nicht zu hoch bewerten, aber trotzdem schaffen sie es irgendwie, also gerade dieser Höhler ist für mich ein super Beispiel dafür, wie halt in Freiburg da gearbeitet wird. Eher so ein Spätstarter, so ein bisschen was Wildes, finde ich jetzt nicht nur optisch, sondern auch von der Spielweise her, aber ja, gegen den Ball halt einfach sehr, sehr konsequent und dann macht er doch halt seine Tore. Und dann hast du halt noch so ein paar dabei, die wirklich gutes Bundesliga-Niveau haben, wie in Grifo zum Beispiel für die Offensive. Jüngere Spieler, die auch hohes Potenzial haben, wie eben Koch oder Waldschmidt. Und es steht halt immer eine Einheit auf dem Platz. Und die höchste Niederlage von Freiburg war gegen Köln mit 0-4 in der guten Kölner Phase. Und außer diesem 0-4 hat man kein Spiel mit mehr als 2 Toren verloren. Hat die Top 5 eigentlich immer vor Probleme gestellt. Da war keine klare Niederlage dabei. Da kann man, denke ich, nur einen Hut ziehen.
Ja, dann tun wir das an der Stelle und ziehen den Hut. Markus, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest zum SC?
Ja, Freiburg ist nach meiner Rechnung auch Meister geworden, genauso wie Gladbach. Ist Freiburg hinter den 4 Mannschaften, wo dann Gladbach ja da, also die 3 zementierten oben, dann kommt Gladbach, dann kommt die Werksriege. Und der Rest ist ja eigentlich das, womit Freiburg dann mithalten kann, aber auch natürlich nicht Erster von denen werden muss. Und das ist schon sehr beeindruckend, weil da sind ja jetzt auch Mannschaften dahinter, die finanziell doch deutlich besser aufgestellt sind oder zumindest mehr zahlen. Ob sie besser aufgestellt sind, stelle ich mal in Frage.
Und was, glaube ich, Vorsprung vor der Budgettabelle anbelangt, jetzt über die letzten Jahre gesehen, Freiburg tatsächlich an 1. Also wenn man schaut, wo sie tatsächlich in der Budgettabelle sind, hinteres Drittel, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn du halt 4, 5 Plätze davor sein kannst, klar ist fies, weil die Bayern nicht 5 Plätze vor dem Ersten sein können, aber weißt du, was ich meine? Also dass du halt einfach deutlich über den Möglichkeiten eigentlich spielst, beziehungsweise über deine finanziellen Möglichkeiten.
Mhm. Tolle Saison des SC aus Freiburg. Jetzt auch nicht die ganz neue Information, aber es soll dann doch nochmal gesagt werden, auch nach so einem überzeugenden Spiel. Damit haben wir noch 2 Partien auf unserem Zettel und in einer von beiden kommt der Herbstmeister zum Einsatz. Rasenballsport Leipzig kommt immerhin noch auf Platz 3 in der Tabelle, aber wenn man sich eben nochmal vor Augen führt, das war eben im Dezember der Herbstmeister und man hat 20 Punkte auf den FC Bayern verloren in der Rückrunde, dann sieht man, auch wenn jetzt zum Beispiel dieses Spiel in Augsburg mit 2-1 nach 2 Treffern von Werner gewonnen wurde, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber auch nicht alles schlecht, das möchte ich damit auch nicht sagen. Markus, was bleibt denn jetzt von diesem Spiel hängen? Bleibt da überhaupt noch etwas bei dir hängen?
Von dem Spiel habe ich tatsächlich nur die Tore gesehen und über das zweite habe ich ja auch schon was gesagt. Nee, über das Spiel kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Positiv für Leipzig ist, dass sie das dann tatsächlich noch gewonnen haben, denn deren Problem sind ja auch die Unentschieden. 12 ja. Unentschieden, die haben genauso Spiele verloren wie die Bayern, aber 16 Punkte weniger. Und das ist halt das Problem. Das liegt aber mit Sicherheit bei denen nicht daran, dass sie nicht auf Sieg spielen, sondern dass sie teilweise komplett unverständlich noch Führungen aus der Hand geben, also zu Hause unentschieden gegen Paderborn und Düsseldorf, dann wird es natürlich schwierig, wenn man noch weiter nach vorne kommen will. Und jetzt kannst du mich bei Leverkusen genauso fragen, woran liegt's? Ich kann es nicht erklären.
Nee, nachdem wir jetzt schon so viele Technikprobleme hier hatten und es schon so spät ist, wollte ich die Frage jetzt gar nicht auspacken. Aber natürlich können wir jetzt ausführlich über die Sechserraumbesetzung von Augsburg sprechen, wenn du Lust hast. Christoph,
demnächst.
Ja, genau, in der nächsten Rasenfunkfolge. Ich weiß schon, warum es immer so lange dauert, bis wir mal zusammenkommen, Markus, im Rasenfunk. Christoph, Augsburg gegen Leipzig, was ist dir dabei noch aufgefallen oder wäre jetzt wichtig zu sagen?
Naja, die Rolle von Timo Werner natürlich, die wichtig ist bei RB Leipzig jetzt in dem Spiel ganz speziell mit seiner Fähigkeit, ja, in die Tiefe zu gehen, weil er beide Tore so, dass er ganz knapp an der Abseitslinie war und dann 2 gute Steilpässe kamen, einmal von Haidara beim ersten und dann von Angelinho beim zweiten Tor. Und ich frage mich halt schon, wie ja Leipzig jetzt in der nächsten Saison und selbst jetzt in der Champions League, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass Werner halt da nicht mehr mit dabei ist, ist ja, glaube ich, schon fix, ne? Dass er jetzt tatsächlich genau. das nicht mehr spielt. Ja, wie das ersetzen wollen, denn klar haben sie noch andere Stürmer, aber sie haben keinen Stürmer, der halt natürlich so torgefährlich ist wie Timo Werner und halt so in die Tiefe geht. Und ja, wie sie es auch in der nächsten Saison dann ersetzen werden. Ja, dass Rashica zum Beispiel da ein Kandidat wäre, weiß ich nicht, ob er das in der Qualität spielen kann wie Timo Werner. Und über die komplette Saison gesehen, wir hatten ja auch mal auf Twitter ein bisschen hin und her geschrieben, Max, ich kann es mir auch nicht erklären, warum jetzt so die Chancenverwertung in der zweiten Saisonhälfte deutlich schlechter war, denn die Chancen waren, glaube ich, schon da für RB Leipzig, auch in diesen Spielen, die sie nicht gewonnen haben, aber Chancenverwertung war schlechter. Es gibt halt auch einfach Spieler wie Upamecano, die jung sind, die halt ihre Form nicht über die komplette Saison haben durchziehen können. Also Upamecano mit einer überragenden Hinrunde und die Rückrunde war jetzt nicht mehr so gut. Ein paar Verletzungssorgen, Spieler, die man halt nicht so leicht ersetzen kann. Kampel zum Beispiel, der länger ausgefallen ist. Ja, aber trotzdem halt auch wie Dortmund ähnlich, ne, nahe dran an den Bayern, also zur Winterpause davor, Herbstmeister, und dann im direkten Duell, das 0-0 ausgegangen ist, waren es 4 Punkte, oder? Zwischen Leipzig und Bayern. Kann mich da auch noch an die Großchance erinnern, die Timo Werner vergeben hat. Also da vielleicht, denke ich, sogar das Chancenübergewicht gehabt gegen die Bayern, aber halt dann auch im direkten Duell nicht durchgesetzt. Wenn du da halt nicht die 3 Punkte gut machst, dann und dann halt zum Beispiel gegen die kleineren und vielleicht Absteiger Punkte liegen lässt, dann wird es halt natürlich auch schwer, die Bayern zu schlagen, die 2 Punkte liegen lassen in der kompletten Rückrunde. Finde, dass Nagelsmann schon ausstrahlt, dass er die Bayern angreifen will. Aber ja, unter dem Strich fehlt dann Leipzig auch über die komplette Saison die Qualität, eben da wirklich nah ranzukommen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt, ja, das Spiel ins letzte Drittel gegen tiefstehende Gegner, was man immer mal wieder hat eben in der Bundesliga, eine Mannschaft, die sich zurückzieht. Da könnte Leipzig sicherlich auch noch mehr Lösungen haben. Dani Olmo, finde ich, in den vergangenen Wochen, ein paar Spiele waren da richtig gut. Ja, also muss man auch wieder sehen, wie sich es bei Leipzig entwickelt, ne? Auch mit dem Fenster, wie das ich bei Dortmund vorher gesprochen habe. Also weiß man nicht, wie Upamecano, wie lange der noch da ist, ne? Also da werden sicherlich jetzt auch schon größere Vereine überlegt haben, ob man den nicht holen könnte. Und Werner ist schon weg und ja, vielleicht ist dann, keine Ahnung, nicht wie lange Angelino dann da ist oder Konaté dann der Nächste und so weiter und so fort. Also man hat halt einfach, das muss man schon sehen im Vergleich zu Bayern, auch nicht die Möglichkeit, über 4-5 Jahre eine Mannschaft aufzubauen, sondern das, ja, ist für 2-3 Jahre hat man das Team da mal maximal und dann gehen die Guten halt schon wieder. Insofern, ja, eine Saison von RB Leipzig, die natürlich lange sehr gut aussah und klar konnte man nach der Hinrunde denken, dass sie vielleicht sogar die Bayern hinter sich lassen können. Hat dann halt auch wieder nicht gereicht.
Und auf der anderen Seite haben wir mit Augsburg eine Mannschaft, die jetzt gerade so über dem Strich steht, allerdings mit 5 Punkten Vorsprung, aber tatsächlich auf Tabellenplatz 15 diese Saison beendet. In diesem Spiel gegen Leipzig hatte man 5 Schüsse, einer davon, das war dann auch das wunderschöne Tor von Ruben Vargas, ging auch aufs Tor selbst und dennoch spricht Heiko Herrlich zum Beispiel von einer ordentlichen Leistung nach dem Spiel, ohne dass sie jetzt auf Ebene dieser 90 Minuten auseinandernehmen zu wollen, aber da habe ich ehrlich gesagt auch das Gefühl, bei Augsburg ist auch vieles, liegt noch einiges im Argen. Die Rolle oder eben Nicht-Rolle von Daniel Bayer, die Besetzung der Außenverteidigerposition, wo jetzt Max wieder deutlich stärker war, aber auf rechts siehst du immer noch einen deutlichen Unterschied. Die grundsätzliche Ausrichtung in wichtigen Spielen, also bei Augsburg bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Das ist jetzt alles gut gegangen in dieser Saison mit all ihren Höhen und Tiefen. Aber ja, also da ist, glaube ich, noch viel zu besprechen und ich bin sehr gespannt, was da passiert in Augsburg. Ich habe das Gefühl, also ohne dass ich das irgendwie belegen könnte, aber dass sogar Heiko Herrlich da nach den wenigen Partien, die er da hatte und ja auch den Erfolgen, die man geholt hat, also man hat ja zum Beispiel in Mainz 1-0 gewonnen, das war ja das wichtige Spiel, und 1-1 gegen Düsseldorf, damit war ja alles durch. Trotzdem habe ich das Gefühl, da stimmen viele Dinge einfach noch nicht. Augsburg ist wesentlich unrunder unterwegs, als man es das schon mal war in der Vergangenheit.
Trotzdem kann man da vielleicht auch nochmal sagen, nachdem wir über Mainz ja vorher auch nicht ganz so lange gesprochen haben, aber wenn man sieht, dass jetzt Augsburg geht in die 10., 11., Mainz noch eine mehr, genau, und Mainz jetzt in die 11., 12. oder? Noch 12., also wirklich am Stück, zweistellig Spielzeiten in der Fußball-Bundesliga, und wenn man sich anschaut, wer in der Zeit halt abgestiegen ist oder dass in dieser Saison halt Werder Bremen zum Beispiel hinter halt Augsburg und Mainz ist, kann man schon sagen, dass die halt einfach dann doch auch Jahr für Jahr wieder einen Weg finden. Manchmal mehr in Abstiegsgefahr, manchmal weniger. Und auch wenn ich beide, also wenn wir jetzt Mainz und Augsburg nochmal nehmen, nicht weniger gut greifen kann als andere Teams, zum Beispiel Union Berlin, was den Spielstil anbelangt, ne? Reicht's für den Klassenerhalt und auch das, also so lang halt auch wirklich Bundesliga zu spielen, mit den Möglichkeiten, da finde ich auch gut.
Ja, kleiner Funfact dazu, zu den Teams, die damals noch in der Liga gespielt haben und jetzt nicht mehr. Ich hatte das noch vorhin rausgesucht, aber dann vergessen zu sagen, das letzte Mal, dass eine Mannschaft mit 63 Punkten nicht in die Champions League Qualifikation wenigstens gekommen ist, war tatsächlich in der Saison 2008, 2009, also schon ordentlich her, und das war Hertha BSC. Und dann fragt man sich, Moment mal, wer ist denn da in die Champions League gekommen? Und dann ist die Antwort, ja, der VfB Stuttgart. Hinter Bayern und Wolfsburg. Wolfsburg wurde da Meister. Der HSV kam in die Europa League und damals abgestiegen in der Saison sind Cottbus, Karlsruhe und Bielefeld. Und erst ab der nächsten Saison, nämlich 2009, 2010, war dann eben auch der erste FSV Mainz 05 in der ersten Liga vertreten. Das zeigt ganz gut, da hat sich einiges verändert in den letzten 12 Jahren. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen, und zwar das von der Tabellenkonstellation her unwichtige 3:2 von der Eintracht aus Frankfurt gegen den SC Paderborn. Nach Toren von Rode, Silva und Dost lag die SGE schon mit 3:0 vorne, aber dann kam Paderborn noch einmal ran durch Treffer von Dräger und Michel. In der Schlussphase fiel dann sogar das 3:3, aber es zählte nicht wegen Abseits. Und besser, Markus, hätte man doch diese Saison vom SC Paderborn gar nicht in eine Szene kondensieren können. So lief's doch die ganze Spielzeit über für den SCP.
Ja, immer irgendwie nah dran, aber dann doch meistens zu wenig. Ja, entspricht eigentlich den Möglichkeiten dieses Clubs. Wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist das alles kein Beinbruch. Das ist, so doof sich das anhört, die sind 18. geworden und haben aus ihren Möglichkeiten das rausgeholt, was man verlangen kann. Natürlich hast du auch da, wenn du die einzelnen Spiele durchguckst, immer noch ein paar Sachen, wo du sagst, oh, da hätten wir punkten können, da hätten wir punkten können. Aber letztlich, finde ich, hat der Baumgart das gut gemacht. Er hat mit dem Fußball es versucht, den man sich angucken kann. Hm. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er da nur gemauert hätte, wäre es genauso geendet. Und von daher ist doch schön, dass er es so versucht hat. Paderborn ist von seiner Struktur her kein Verein, der es wie Augsburg schaffen kann, über mehrere Jahre hintereinander in der Bundesliga zu sein. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und von daher, wie schon in der Saison unter Breitenreiter, da haben sie, glaube ich, am letzten Spieltag sogar noch die Chance gehabt, die Klasse zu halten. Ist das okay?
Vielleicht die beste Nachricht für den SC Paderborn. Luca Kilian hat wieder gespielt. Das heißt, nach seiner ja auch schwerwiegend verlaufenden Corona-Erkrankung konnte er wieder Leistungssport machen. Das finde ich ist eine gute Nachricht gewesen. Hat 75 Minuten gespielt in einer Abwehr, die so in dieser Konstellation noch nie vorher zusammengespielt hat. Und das hat man bei den Gegentreffern auch gemerkt, und so konnte ja dann die Eintracht auch mit 3:0 vorlegen, wo sich ja auch so ein bisschen die Frage stellt, Christoph, was macht man jetzt mit dieser Saison? Platz 9, 45 Punkte, das heißt dem Papier nach mit 4 Punkten Abstand war man noch dran am internationalen Geschäft. Die 59 geschossenen Tore und die 60 kassierten Tore zeigen aber auch schon, naja, es ist auf beiden Seiten des Platzes viel passiert, um es mal so zu formulieren. Wo würdest du denn jetzt die SGE in deinem Saisonfazit einordnen? Wie zufrieden können die mit ihrer Saison sein?
Ich glaube dann schon unter dem Strich Glas halb leer. Also klar, einstelliger Tabellenplatz ist schon in Ordnung, aber du hast dann schon den Kontakt bis zum Schluss auf die Europa League Plätze gehabt, und gerade wenn man sich jetzt anschaut, was da in den vergangenen Wochen gut gelaufen ist und wer halt dann auch gut gespielt hat und wer sich nochmal weiterentwickelt hat, denkt da nur an Kamada, der wirklich ein paar richtig gute Auftritte hatte, oder natürlich André Silva mit seinen Toren. Klar, der war verletzt zwischendrin. Also wenn man sich das anschaut, glaube ich, kommt man schon zu dem Fazit, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Und auch das ist für mich so eine Mannschaft, da bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison, wie es da weitergeht. Ob eben so Spieler wie Kamada, auch Core, der, glaube ich, jetzt immer besser in dieses System reingefunden hat, die sich weiterentwickeln. Gut, André Silva wird höchstwahrscheinlich wieder weg sein, er ist ja nur ausgeliehen. Aber ansonsten, du hast immer noch Kostic, der wirklich Dampf macht über außen. Und du hast halt einfach diese Spielweise mit Ballgewinn und wirklich sehr, sehr schnell im Spiel in die Spitze, die ja mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber jetzt gerade in den letzten Spielen war es für mich schon auffällig, dass da mit Kamada halt nochmal so ein anderer Aspekt drin ist, ne? Also der einer, der halt auch mal den Ball halten kann und mal dribbeln kann und wirklich schöne Tore waren da dabei. Also wenn ich jetzt an das Tor zum, was war es, 2-0 gegen Paderborn denke, schöne Kombination mit der Costa da außen von Kamada. Mhm. Dann gab es das Tor gegen Hertha BSC, als er da durchgedribbelt ist. Klar, war auch schlecht verteidigt von Hertha BSC und dann das Hackentor von André Silva. Also da hast du nochmal noch einen anderen Aspekt, nochmal eine andere Qualität im Spiel von Eintracht Frankfurt. Glaube schon so Platz 7, da wo jetzt Wolfsburg steht, ist dann schon ein Ziel, das Eintracht Frankfurt haben kann. Aber das ist halt eine von den Mannschaften, bei denen es mal nach Europa gehen kann. Champions League ist, denke ich, zu ambitioniert, aber kann auch mal passieren. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Frankfurt in den nächsten Jahren dann auch nochmal vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne stößt. Und solange das größtenteils, zwischendrin gab es so eine Phase, da wurde es dann wieder ein bisschen knapp mit Klassenerhalt oder man drohte wieder abzurutschen, aber nachdem das größtenteils im Tabellenmittelfeld war, ist es dann schon okay.
André Silva mit seinem 8. Tor seit dem Restart, damit jetzt insgesamt bei 12 Treffern. Ich weiß nicht, ob ich ganz so optimistisch wäre, was jetzt die Champions League angeht, weil eben Eintracht Frankfurt auch eine der Mannschaften ist, wenn du nicht das internationale Geschäft erreichst und selbst wenn du das erreichst, gibt es immer eine Kategorie von Spieler in deinem Kader, der es nicht genug ist, quasi diese Saison dann auch bei der Eintracht zu spielen, sondern da klopfen eben dann andere Vereine an, wo man auch jetzt nicht sauer sein muss, wenn ein Spieler sich dann für eine noch bessere sportliche Perspektive vielleicht entscheidet. Ich glaube, in so einer Situation ist die Eintracht auch. Da ist André Silva ein Beispiel, Philipp Kostic eventuell ein weiteres. Kommt jetzt aber halt auch mit rein, dass wir alle nicht sagen können, wie dieser Transfersommer laufen wird. Friedi Bobic hat ja schon mal angedeutet, man möchte mit dem Kader, so wie er jetzt besteht, einfach auch in die nächste Saison reingehen. Das würde ja aber auch bedeuten, dass man niemanden abgibt. Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich eine Gemengelage, die Eintracht Frankfurt nie loswerden wird. Und ich glaube, das wirst du auch immer merken. Auch die müssen immer Spieler ersetzen. Und ich finde, gerade in der Saison hat man gemerkt, welche Probleme die Eintracht damit als Verein insgesamt jetzt, ohne jetzt mit Finger auf Trainer, Mannschaft oder den Neuverpflichtungen zu zeigen, einfach insgesamt hatte damit Eintracht Frankfurt Probleme. Und das werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft noch sehen.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da falsch ausgedrückt habe, aber zum Champions League Aspiranten würde ich jetzt Eintracht Frankfurt auch nicht machen.
Ja, genau.
Ich sag bloß, dass ich ihnen schon mal zutraue, eher vielleicht sogar auf einem sicheren Europa League Platz dann am Schluss zu stehen mit ein paar Punkten Vorsprung. Aber wir haben ja jetzt ausreichend auch in der Sendung darüber diskutiert, wie die Top 4, Top 5 aussehen und wie groß auch der Abstand der anderen ist.
So, ihr Lieben, ich habe gerade, also offenbar hatte eins meiner Geräte wieder kurz Netz, also außer das, über das wir aufnehmen. Ich habe gerade eine Mail bekommen von meinem Router, der mir sagt, also seit einer Stunde oder mehr ist dein Telefon nicht mehr erreichbar und irgendwie ist eher alles komisch. Das fasst ganz gut unsere letzte Stunde zusammen, ihr zwei. Deswegen würde ich sagen, sind wir doch einfach dankbar, dass wir das hoffentlich allen technischen Problemen zu trotz zu Ende gebracht haben. Und wir beschließen damit jetzt auch einfach hiermit den 34. Spieltag. Und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch. Die Abmoderation und alles, das mache ich dann wieder lokal, weil es ist jetzt spät genug geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch trotz aller Probleme die Zeit genommen habt und auch meinem Angebot, das jetzt einfach abzubrechen, nicht nachgekommen seid, sondern gesagt habt, kommt, die 4 Spiele, die machen wir jetzt einfach noch. Also ganz herzlichen Dank einmal an Christoph Fetzer. Schön, dass du endlich mal wieder da warst im Rasenfunk. @fetzi6 bist du auf Twitter. Danke dir für deine Zeit, Christoph.
Danke dir, Max, dass du als Fuchs auch zwischendrin das Hygienekonzept des Rasenfunks erstellt hast sozusagen und dafür gesorgt hast, dass wir restarten konnten und das durchziehen konnten und nicht abgebrochen haben.
Ja, geil. Ja, ich habe es irgendwie durchgedrückt, so wie die DFL halt dann auch. Und ebenfalls ganz herzlichen Dank an Markus Barke, die Rasenfunk-Legende, @artus69 auf Twitter. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Liverpooler Meisterschaft. Markus, wenn ich Zeit hätte, ich würde so gerne unter anderem mit dir im Tribünengespräch über Liverpool sprechen, aber vielleicht klappt das mal irgendwann mal später. Danke dir, dass du mit dabei warst, Markus.
Sehr gerne, nicht zu danken.
Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
Alles klar. Danke.
Ciao, ciao.
Und damit danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß zum Stand, in dem ich das hier sage, noch nicht, in welcher Qualität ihr jetzt diese 278. Schlusskonferenz hören konntet. Ich hoffe, es war annehmbar. Ich kann mich nur nochmal für die Aussätze entschuldigen. Aber wenn der komplette Internetanschluss lahm liegt, dann hat man tatsächlich weniger Optionen, einen Podcast über die Entfernung aufzunehmen. Ich möchte euch aber dennoch noch mit zwei weiteren Podcast-Empfehlungen in die Woche und ein bisschen ja vielleicht auch den Sommer entlassen, neben dem, was ich schon vorhin empfohlen habe, habe ich noch zwei weitere Podcasts, die ich euch sehr ans Ohr legen möchte. Der eine von beiden heißt Liebling Bossmann und ist ein dringend notwendiger Podcast, denn er befasst sich mit Sportrechtsfragen. Und die zweite Folge mit Dr. Henning Hoffmann, Justiziar bei Werder Bremen, kann ich sehr empfehlen. Sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Es ist auch durchaus lustig, mal einfach juristisch gebildeten Menschen dabei zuzuhören, wie sie sich unterhalten. Und man erfährt halt viele Dinge über ein Themengebiet, über das man sonst sehr wenig hört. Möchte ich euch sehr empfehlen. Die zweite Folge habe ich sehr genossen und sehr wahrscheinlich würde ich die erste Folge auch empfehlen. Die konnte ich allerdings noch nicht hören. Also Liebling Bossmann, der Sportrechts-Podcast. Ich möchte ich euch sehr empfehlen und die zweite Folge unter anderem mit dem Justiziar von Werder Bremen. Und dann noch ein politischer Podcast, Hacks on Tap. Da empfehle ich euch die letzte Folge, Tirades in Tulsa. Da geht es um die Rallye von Donald Trump, die ja vor weitgehend leeren Sitzen stattfand. Und dieser Podcast ist wirklich interessant wegen der zwei Macher. Der eine davon, David Axelrod, ist Chefstratege von Obama bei dessen erfolgreichen Wahlkämpfen gewesen, also ein Demokrat. Und der andere, Mike Murphy, ist Berater der Republikaner und war ebenfalls in vielen Wahlkämpfen aktiv. Die beiden haben auch durchaus das ein oder andere Mal gegeneinander Wahlkampf geführt. Und das ist doch dann mal eine wirklich gute Konstellation für interessante Gespräche. Sie haben auch immer ganz gute Gäste mit dabei. Die letzte Folge kann ich euch sehr empfehlen und ich glaube, wenn ihr euch für US-Politik interessiert, dann ist Hacks on Tap ein sehr guter Weg, das zu tun. Ich werde all das in den Shownotes verlinken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht mit bei unserem Saisonrückblick, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns regulär noch einmal in dieser Saison nach der Relegation und dann ist Sommerpause. Macht es gut, ihr alle. Habt eine gute Zeit. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.